Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ciao, ragazzi.
Die Bewegtbild-Banausen.
Die Bewegtbild-Banausen, sagt ihr gelangweilt.
Gelangweilt, ja?
Ja, die Bewegtbild-Banausen. Sehr seriös bist du hier eingestiegen.
Naja, also wenn das schon gelangweilt klang, ey, dann bin ich mal gespannt, wie das dann heute im Verlauf des Tages aussieht.
Oha.
Weil wir haben ja ein bisschen was vor.
Wir haben einiges vor, ja. Wir wollen alles in einem Rutsch. Alles in einem Rutsch hier durch.
Ja.
Haben auch schon die Auslosung aufgenommen.
Mhm.
Sind da sehr professionell auf jeden Fall vonstatten gegangen, so wie immer, ja. Wie man uns kennt.
Kompetent
super vorbereitet.
Wie eh und je.
Kompetent. Es hat alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Insofern. Mhm. Das sind die Banausen in der Nutshell. Wir machen alles richtig.
Profis am Werk.
Ja. Ja. Beide Daumen hoch.
Frei nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Mal gucken, wie wir da noch hinkommen mit dem Bash. So, das ist ja alles gerade so ein bisschen on the fly, wird es angepasst.
Ich finde es irgendwie ganz lustig, dass das so, weil normalerweise das letzte Bash war ja in der Zeit, wo wir jetzt die ganze Vorrunde gespielt haben, war das ja schon komplett durch.
Hm.
Da haben wir ja, jede Woche haben wir irgendwie, oder keine Ahnung, alle 3-4 Tage hatten wir irgendwie eine Episode rausgeboxt. Das war dann innerhalb von 4 Wochen erledigt. Und jetzt finde ich es irgendwie ganz lustig, dass wir das so zelebrieren. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Länge
so kann man
gezogen.
Das auch sehen,
jetzt haben wir
ja.
Gerade mal die Vorrunde durch so. Und das ist schon, läuft schon irgendwie 2 Monate.
Mhm.
Ich finde das schon ganz cool. Es hat so einen Event-Charakter.
Ja, langes Event.
Ja.
Man aber so macht Spaß.
Olympiade halt.
Ja.
Ja, macht Spaß, finde ich auch. Gab noch keine Toten. Insofern, bis jetzt ist alles glimpflich verlaufen. Und ihr habt offensichtlich auch Spaß daran. Und wenn diese Folge hier erscheint, dann, wir wissen noch nicht genau, wann wir es rausboxen, aber definitiv noch in dieser Woche kommt dann auf YouTube auch die Auslosung.
Genau die, ja.
Des Verlierers, der nochmal ins Bewegtbild-Banausen-Bash starten darf und die Konstellation für die nächste Runde.
Mhm.
Seid gespannt.
Ja, und wir gucken mal, dass wir da bald weitermachen. Aber eben, wir legen uns, wie schon angekündigt, nicht groß fest, was das Datum angeht des Releases, weil,
mhm.
Ja eben. Hängt ja auch immer von vielen Faktoren ab mit den Leuten, wie wir die zusammenkriegen und all sowas.
Ja, ich habe ja auch vorgeschlagen, dass wir das bei dem Podcast genauso machen. Dass wir so Larifari mal alle 2 Wochen, irgendwie, wenn wir Bock haben, machen wir mal eine Episode. Und nur für die Supporter, weil die bezahlen uns ja. Die kriegen halt pünktlich ihre Episode am Sonntag und für alle anderen so. Wenn was kommt, freut euch. Wenn nicht, dann eben nicht.
Meinst
aber
du?
Aber die mit seiner Schweizer Akkuranz, der war dagegen. Die Akkuranz, die Schweizer Akkuranz.
Gibt es das Wort Akkuranz?
Wenn nicht, habe ich es gerade geclaimed.
Aber was, wie heißt das? Also, dass jemand
Akkuratität.
Genau. Akkurät.
Nee, akkurät.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, wie heißt das? Wenn jemand akkurat ist, dann ist das, hat er eine Akkuranz oder was?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es davon.
Warum wissen wir das nicht?
Akkuranz klingt schon fast legitim, aber ich weiß nicht, ob das, es klingt auch einerseits auch ein bisschen falsch.
Mhm.
Akkuranz. Wir legen viel Akkuranz an den Tag. Könnte aber stimmen jetzt zufällig. Könnte sein, dass wir da mal ins Schwarze getroffen haben, aus Versehen. Wie
ja,
immer.
Ja. Ja gut, da werden wir bestimmt drauf hingewiesen, wie das richtig heißt.
Ja, klar. Ich wundere mich ja selber mich, dass ich, was ich da teilweise für Wortkreationen hervorbringe. So, das 9mm Filmformat war mir auf jeden Fall auch.
Das war spannend, ja.
Das war auch mal sehr kreativ.
Mhm.
Richtig. Und mir fällt doch jedes Mal auf, dass ich immer sage, wenn, das.
Was?
Nee, jetzt fehlt mir das Beispiel, was ich jetzt so lange, aber ich benutze das Wort, wo er das und das gemacht hat, was ja völlig falsch ist. Ich sage immer wieder dieses, ja. Das höre ich mal beim Hören und das total grammatikalisch ist natürlich komplett falsch und ich weiß, dass es falsch ist, aber im Redefluss.
Ja, klar.
Sage ich immer, ja, dieser Film, wo er halt diesen Dings und Dings gespielt hat, wo ich gesagt habe, warum denn wo? Und beim Nachhinein denke ich dann so, wieso sagst du denn da jedes Mal wo?
Mhm. Na gut, das kann man, glaube ich, noch als umgangssprachlich verbuchen.
So ein bisschen, aber es ist halt falsch.
Klar.
Mhm.
Das ist aber auch genauso falsch, wie es macht Sinn. Und das sagt auch jeder von uns.
Mhm. Es macht Sinn, ist falsch?
Ja klar, Dinge ergeben Sinn.
Es ergibt Sinn, ja. Okay.
Aber wie auch immer, mir ist was tatsächlich bei dir was aufgefallen?
Oh nein.
Na, wenn
vielleicht
jetzt schon, nein.
Vielleicht werde ich gescholten.
Nein, du hast mich jetzt gerade drauf gebracht, so, weil eben beim Nachhören und so, ne, dann geht mir natürlich auch permanent so, dass ich mir denke, Alter, was hast du denn da gerade für ein Wort erfunden? Oder also was ich ja voll oft mache, ist so, ich habe 2 Wörter im Kopf und mache die dann irgendwie zu einem.
Mhm.
Ne? Also so ein Remix von irgendwelchen.
Darunowski.
Ja, genau, sowas. Und was mir jetzt bei dir immer wieder mal aufgefallen ist, am Anfang habe ich das unter Nachlässigkeit oder eben so einen Flüchtigkeitsfehler verbucht. Aber mittlerweile ist mir aufgefallen, dass das System hat bei dir. Und zwar.
Bei mir hat irgendwas System, jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja. Oder zumindest ist das so drin in deinem Sprachgebrauch. Und es ist aber eigentlich falsch. Wenn du von einem Schauspieler und seiner Rolle sprichst in einem Film, dann sagst du total oft, wenn jetzt nehmen wir mal an, Chris Evans spielt einen Typ, der heißt Paul. Und dann sagst du, die Rolle von Paul macht das und das.
Ach so, nee, das ist falsch.
Also und wenn, dann es ist ja die Rolle von Chris Evans. Richtig.
Ja, das ist
die Rolle Paul oder die Rolle von Chris Evans. Aber du sagst halt voll oft, dann macht eben die Rolle von Paul, macht dann das und das.
Ja, das ist aber tatsächlich, also wenn ich das sage, dann ist das eins der Momente, wo ich dann beim Nachhören denke, nee, das ist falsch formuliert. Also
echt, das machst du aber voll oft?
Ja, das ist im Redefluss.
Also
Im Redefluss mache ich einige Sachen die ganze Zeit falsch. Wenn ich sie dann höre, denke ich so, okay, nee, so heißt es nicht. Oder so geht
oder
das.
Du sagst dann eben auch Paul alias Chris Evans, was auch andersrum sein müsste.
Chris Evans alias Paul, ja, ja. Also ist jetzt nichts Überraschendes,
witzig,
was du mir erzählst.
Bin ich echt?
Mir
okay, nee, weil bei die beiden Sachen, ich dachte echt, du denkst halt, dass das so heißt.
Nee, nee.
Wie,
das auf keinen Fall.
Korb ist ein Material oder so.
Nein, hallo, ich habe den Vorlesewettbewerb gewonnen. Hatte eine 1 in Rechtschreibung und Deutsch. Das möchte ich hier immer wieder betonen. Das heißt, wenn ich über die Dinge nachdenken würde und sehr bedacht meine Sätze formulieren, dann würde ich einige Sachen anders machen. Sondern das ist jetzt wirklich im Redefluss, das ist der Passant von
Okay. Na, aber ich dachte gerade bei so Dingen, die eben wiederkehren, dachte ich halt, es kann ja auch sein, dass du halt eben
ja,
wie mit Korb halt denkst, das heißt so.
Ja. Nee, möglich wäre es, aber ist in dem Fall, bin ich mir bewusst, dass.
Okay.
Dass die Rolle und der Charakter von dem in der Reihenfolge natürlich dann gesagt werden muss. Ist mir. Das war mir jetzt nicht neu, sondern. Aber,
fällt dir dann selber auch auf, ja?
Nur beim Nachhören.
Ja.
In dem Moment würde ich
nicht auffallen. Ja.
Okay. In dem Moment bin ich halt so in meinem Flow und konzentriere mich dann auf den nächsten Satz und habe so im Kopf so, was ich jetzt damit sagen will, worauf ich hinaus will. Und achte dann weniger auf die Formulierung und auf die Satzstellung. So. Das ist dann. Das kommt im Nachhinein, dass ich denke so, okay, wenn ich mich jetzt in einer normalen Unterhaltung irgendwo befinden würde oder wenn ich das jetzt zu Papier bringen würde oder jetzt das Ganze aufschreiben würde, würde ich das ganz anders formulieren oder
naja, gut,
hätte dann hätte die richtige Formulierung und würde dann diesen, hätte natürlich nicht ein falsches Wort benutzt oder das Wort wo es nicht reinpasst. Hast du gehört?
Ja, ja.
Jetzt fiel es dir zum Beispiel auf.
Naja, aber
würde
das stimmt.
Wo nicht benutzen an einer Stelle, wo.
Aber wo es nicht reinpasst, das stimmt nun mal.
Wo man ist.
Natürlich.
Nee, in dem.
Naja, weil jetzt beziehst du dich ja auf einen Ort. Und deswegen
ja,
stimmt das, natürlich.
Naja, Ort, ich beziehe mich auf eine Stelle in einem Text.
Richtig. Das ist aber in dem Fall.
Ist das ein Ort?
Naja, ist zumindest eine. Also, der Bezug ist lokal, ja. Deswegen logisch.
Mhm.
Also, wie würdest du sonst? Sonst müsstest du noch ein Wort hinzufügen.
Eine Stelle, bei der ich es nicht benutzen würde. Das wäre zum Beispiel eine korrekte Formulierung.
Bei ist da schon mal falsch.
Bei ist auch eine örtliche Angabe.
Ja, aber wenn du sagst, eine Stelle,
bei Berlin.
Eine Stelle, bei der ich es nicht benutzen würde, sagst du ja nicht, ich benutze es bei einer Stelle, nee, sondern
Fall,
an einer Stelle.
Ja, in dem, tatsächlich, hier ist ja wo tatsächlich nochmal richtig.
Ja.
Aber Zufall. Keiner Zufall.
Ja, unser Lieblings-DJ, Rainer Zufall.
Ja, DJ Rainer Zufall. Schön, Lee.
Ja.
Du reißt dich langsam ein in die billigen Wortspieler.
Ich
bin überrascht.
Mann, das war doch. War das nicht Dendemann, der das gesagt hat? Nee, das war. Da war es Volker Racho.
Ach so, Volker Racho, ja. Volker Racho. Hört sich ein bisschen nach Dendemann an, ehrlich gesagt. Aber gut, jetzt gehen wir noch in die Hip-Hop-Geschichte rein und langweilen das Publikum komplett. Tom ist noch dran.
Nee,
hi, Tom.
Ey, pass auf, ich war ja früher regelmäßig mit einem guten Freund von mir unterwegs, den ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen habe, weil er irgendwie mittlerweile nach Ibiza ausgewandert ist, aber der ist halt DJ und legt mittlerweile weltweit auf und deswegen Mörder busy.
Okay.
Und aber zu Stuttgarter Zeiten war ich halt oft mit dem unterwegs und es war immer lustig, wenn wir uns in irgendwelchen Hotels eingecheckt haben, haben wir halt irgendwie oft eigentlich irgendwelche AKAs benutzt, ne, so anstatt den richtigen Namen.
So Bart Simpson-mäßig, wenn
ja, er genau.
Telefonstreiche macht.
Ja, und witzig war aber auch immer wieder, es war halt immer so ein Ratespiel, auf wessen Name dann das Zimmer gebucht wurde. Weißt du, ob dann der Typ, der ihn gebucht hat, ob der das Zimmer auf seinen DJ-Namen, was in diesem Fall eben Passion war, gebucht hat oder seinen bürgerlichen Namen und so. Und deswegen musste er dann immer erstmal gucken, okay, ist das jetzt auf irgendwie oder irgendein Label oder sonst was gebucht? Da stehen wir halt immer in der Rezeption und fragen halt, okay, ist auf den Namen, ist auf den Namen, ist auf den Namen. Und es war so witzig, einmal in München, da steht da halt so ein Urbayer an der Rezeption und er sagt halt so seinen bürgerlichen Namen und der so, nee, finde ich nicht. Und er so, ja, okay, dann vielleicht auf Passion. Und er so, nee, auch nicht. Dann haben wir da 10 Minuten rumgesucht, hat der knallhart, das Zimmer war auf DJ Passion gebucht. Mhm. Der Typ hat aber bei sich im System hinterlegt, Dieter Passion.
Also P-E-S-C-H-E-N.
Aber Dieter vor allem, weißt du? Also der hat aus DJ Dieter gemacht. Und
Dieter Passion, geil.
Dieter Passion. Und auf den Namen war das Zimmer hinterlegt, ja. Hat eine Weile gedauert, bis wir es gefunden haben.
Ja, ich habe auch mal, mit einem Kumpel haben wir mal, also wenn wir mal, ich trinke ja keinen Kaffee und so, deswegen bin ich ja selten bei Starbucks und diesen ganzen Läden. Aber als ich meinen Kumpel begleitet habe, haben wir auch mal ein Foto gemacht von denen, wie die immer deinen Namen so auf die, ja, ja, auf die Tasse schreiben. Da sind auch die abenteuerlichsten Sachen rausgekommen. Das finde ich auch immer super witzig.
Alter. Ich war da schon sehr oft Ali.
Ali, mhm. Das ist auch schön.
Ich auch denke, okay, ja. Really? Aber gut, ne, wer weiß, heutzutage, natürlich könnte ich auch Ali heißen.
Ich habe da Guess angegeben und da haben sie G-A-S draufgeschrieben. Gas.
Ich habe gedacht, bist du ganz... geiler Typ, der seinen Namen möglichst englisch ausspricht. Eigentlich heißt du Gas.
Einfach Gas-Wasser-Installateur.
Gas.
Die Abkürzung. Gas-Wasser-Scheiße. Mhm. Gas. Fand ich auch lustig.
Na.
Ja.
So, habe ich schon erwähnt, dass wir heute Episode 207 machen?
107 sind wir schon.
Ja, ja.
Voll der Zeitsprung.
Mhm.
207. Das ist beachtlich. Und wie seit jeher haben wir schon einen enormen Output.
Ja. Und heute kommt ein bisschen was dazu. Aber ist geil, wir haben 2 gemeinsame Sachen. Eins davon ist ein aktueller Kinofilm.
Mhm.
Und dann noch jeder 2 eigene Projekte.
Jeder noch 2 eigene Projekte, richtig. Und das ist die Dienstagsepisode, da fange ich mal an. Und dann würde ich sagen, machen wir das doch, oder? Gehen ins Media Res. Medias Res. In Media Res.
Geil, das wird heute auf jeden Fall der Tag oder die Woche, wo wir sämtliche Wortkreationen auseinandernehmen.
Das wird lustig, ja.
Mal gucken.
Ich habe ja schon erwähnt, es ist auch so schweineschwül heute. Es ist gar nicht so krass warm, aber es ist so wirklich schwül. Das sind so tropische Temperaturen. Es ist noch ekliger.
Ja, Mann. Ja, bei mir kommt einiges zusammen. Eben zum einen, das Klima ist gerade echt irgendwie anstrengend und dann habe ich mich gestern sehr verausgabt und bin dementsprechend platt.
Ja, und deine Crack Addiction hilft auch nicht gerade für den Podcast. Also,
Kommt da noch dazu.
Das kommt noch dazu, ja. Das sorgt auch für ein paar Aussetzer. Also wenn Lee hier wegkippen sollte für eine halbe Stunde und einfach so einnickt,
genau.
Wisst ihr Bescheid. Es liegt am Crack.
Oder vielleicht auch einfach an deiner langweiligen Rezension.
Da versuche ich meine Rezension mal so spektakulär wie möglich zu gestalten.
Mhm.
And here comes the end of fun.
Denn du wirst schon Schiss in die Hose kriegen, wenn du hörst, was für ein Genre das ist. Ich habe mir nämlich einen Horrorfilm angeguckt.
Ich dachte jetzt, das Einzige, was mir Angst gemacht hätte, wäre, wenn da ganz groß Romance draufsteht. Aber ein Horrorfilm.
Horrorfilm geht klar, sagst du?
Naja, also ja, mittlerweile erprobt.
Ja. Es mag dich überraschen, dass ich mir einen Horrorfilm angeguckt habe, wo keine großen Namen mit draufstehen, aus Versehen wahrscheinlich. Weil deine Theorie war ja, dass ich mir nur Horrorfilme und nur Genrefilme angucke, wenn Leonardo DiCaprio mitspielt. Insofern muss ich das mal widerlegen mit dem kommenden Film.
Was?
Denn die Namen kennst du auf keinen Fall, die hier mitspielt.
Es ging darum, dass du relativ selten einfach so bei Independent-Filmen landest.
So ein Quatsch.
Okay, gut.
Einfach so. Was denn sonst? So beim Rumschalten auf Arte, dass ich mir da mal einen Film
angucke? Nee, dass dir halt der in irgendeiner Form nahegelegt wird oder empfohlen wird von Freunden oder du hast eine Menge Gutes drüber gehört oder sonst was.
Mhm.
Aber dass du jetzt so einen Film, wo du weder einen Film kennst, noch was drüber gehört hast und auch keinen der Schauspieler kennst, dass du da oft landest, das hat ja, belegt ja der Podcast, dass das nicht so ist.
Ich möchte da vehement.
Dann unterschlägst du die einfach alle im Podcast oder was?
Ich, ja.
Okay,
also
okay. Guest guckt heimlich noch 3 Filme am Tag, über die hier nicht spricht.
Nee, ich bezweifle tatsächlich, dass du diese Quote wieder, die aus dem Finger gesogen wird. Ich habe hier auch schon eine Menge Filme gebracht, die eben keinen großen Namen oder kein großes Budget haben. Aber dass man irgendwie drauf gestoßen wird, ich meine, das passiert hier auch. Also klar entdeckt man bestimmte Filme, indem man irgendwelche Empfehlungen hat oder indem man sieht, dass die irgendwo abgeräumt haben oder dass sich hier vielleicht die Story interessiert. Also es gibt ja verschiedene.
Außerdem war das Statement auch lediglich das, dass ich da halt öfter lande als du, aber das ist ja jetzt auch überhaupt nicht wertend.
Okay, dann machen wir es so. Lee kriegt den Preis für die meistgesehensten Independent-Filme in diesem Podcast.
Mhm. Jetzt vergeben wir noch einen Preis.
Dann möge der Pokal bitte an dich gehen, das ist ja kein Problem. Ich habe da kein Thema mit, das abzutreten. Ich habe keine Statistik aufgestellt, wie gesagt. Ich finde das immer so ein bisschen aus den Fingern gesogen, weil es sei denn, du hast alle gezählt. So die kleinen Produkte, die ich hier, die kleinen Rezensionen, die ich habe und die kleinen Rezensionen, die du hast.
Mhm.
Aber von mir aus okay.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
zieh dir den Show an. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ich mir Horrorfilme angeguckt habe, ohne große Namen.
Ja, das ist doch schon mal eine feine Sache. Wie bist du denn auf den gekommen?
Weil ich den schon mal sehen wollte und weil der mich interessiert hat von der Story. Und deswegen hatte ich den schon lange auf meiner Wunschliste und habe den jetzt mal geguckt.
Mhm.
Und das ist eine australisch-kanadische Produktion aus dem Jahr 2014.
Australisch-kanadisch?
Ja.
Das wäre mal eine Kombi.
Und der hat ganze 56 Preise abgeräumt.
Mhm.
Also ist ein Film, der von der Kritik sehr, sehr hoch angesehen ist und der gefeiert wurde auf verschiedene Festivals. Und Regie und Drehbuch wurde geschrieben von einer Dame namens Jennifer Kent. Und die hat einen Kurzfilm namens Monster inszeniert im Jahre 2005. Und aufgrund dieses Kurzfilms wollte sie die Thematik so ein bisschen ähnlich umsetzen in einem Langfilm. Ein bisschen aufwendiger, ein bisschen teurer. Und der Kurzfilm hat ja dann auch die jeweiligen Mittel verschafft, obwohl ein Teil tatsächlich durch Crowdfunding auch zusammengekommen ist. Und die hat 2014 den Film Der Babadook gedreht.
Okay.
Von ihr ist auch The Nightingale.
Aber Babadook ist doch recht bekannt, oder nicht?
Babadook ist recht bekannt, ja. Der hat schon gut die Runde gedreht. Und The Nightingale 2018 ist zum Beispiel auch ein Film von Jennifer Kent, den sie danach gemacht hat. Den fand ich auch sehr großartig, der in Australien spielt.
Haben wir über den hier gesprochen?
Bin mir gar nicht sicher, ja. Supporter-Episode.
Ja, ne?
Ja, okay. Den hatte ich mal in der Supporter-Episode rezensiert und war ja da auch sehr angetan. Und deswegen war ich sehr gespannt, wie sie dann mit diesem ersten Langfilm punktet und ob der bei mir auch so funktioniert wie bei anderen Leuten. Und habe mir den mal angeguckt.
Mhm.
Gehört hast du schon mal davon, offensichtlich.
Ja.
Cool. Die Hauptdarstellerin des Films, Essie Davis, vielleicht kein Name, wo es sofort klingelt, hat aber 52 Credits, dürfte man eventuell mal gesehen haben. Also war bei Game of Thrones ein paar Folgen unterwegs, war auch bei Assassin's Creed zum Beispiel auch zu sehen bei dem Film.
Mhm.
Insofern ein Name, den man kennt, die spielt eine alleinerziehende Mutter in dem Film. Und der Sohn wird gespielt von Noah Wiseman, der spielt Samuel. Und der kleine Samuel wurde vor 7 Jahren geboren, das heißt, wir sind im Hier und Jetzt und wir erfahren, dass vor 7 Jahren sich ein Unfall zugetragen hat, nämlich in einer Nacht, wo es sehr gestürmt hat, wo es verregnet war, auf dem Weg ins Krankenhaus zur Entbindung.
Mhm.
Und auf dem Weg zum Krankenhaus wurde Amelias Ehemann bei diesem besagten Autounfall, der sich in dieser Nacht zugetragen hat, geköpft.
Okay.
Und deswegen wird auch der Geburtstag von dem Jungen bisher nicht so wirklich gefeiert, weil der Geburtstag ist auch gleichzeitig der Todestag von seinem Vater.
Aha.
Beziehungsweise vom Ehemann. Deswegen ist das immer so, einerseits will man natürlich den Geburtstag von dem kleinen Jungen feiern, andererseits gibt es da nicht zu feiern, weil da ist der Mann halt gestorben und die Familie wurde komplett auseinandergerissen. Mit anderen Worten, die Mutter ist seitdem auch sehr depressiv.
Mhm.
Arbeitet in so einer psychiatrischen Anstalt, also in so einer Abteilung von einem Krankenhaus, wo halt so psychiatrisch gestörte Personen unterwegs sind und hat auch mit einem verhaltensgestörten Kind zu kämpfen. Weil der kleine Junge braucht sehr viel Aufmerksamkeit.
Mhm.
Der ist sehr laut. Er baut halt verschiedene Waffen, zum Beispiel so ein Katapult, was er sich auf den Rücken schnallt, wo er so irgendwie auch Steine mit dem Katapult schießt.
Alter.
Er rüstet sich nämlich gegen Monster. Und er rüstet sich gegen den Kampf gegen diese Monster und baut sich halt Waffen, um diese Monster irgendwann zu bekämpfen, die dann irgendwie vor ihm stehen können.
Mhm.
Und deswegen kriegt er auch Ärger mit seiner Schule, weil die Mutter dann irgendwie auf Arbeit angerufen wird, ja, es gibt wieder Probleme mit dem Jungen, sie müssen unbedingt an die Schule vorbeikommen und dann kommt sie zur Schule und der Direktor legt halt so eine Armbrust auf den Tisch und sagt halt so, ja, der Junge ist hier mit dieser Armbrust rumgelaufen und hätte halt Kinder verletzen können und da sind halt wirklich Pfeile drin und so, weißt du, so eine
Und der ist 7, ja?
Spitzenpfeile, der ist 7.
Okay.
Und er kann auch nachts nicht schlafen, weil er nämlich Angst hat vor diesen besagten Monstern, die halt irgendwie unter dem Bett hausen können oder in den dunklen Ecken des Zimmers. Und kommt dann immer zur Mutter und die Mutter muss dann in so einem fast schon ritualmäßig, muss sie jeden Abend mit ihm das Zimmer durchgehen, muss den Schrank aufmachen, muss gucken, okay, hier ist nichts, hier ist nichts. Also sie findet selber sehr, sehr wenig Schlaf, weil dieser Junge halt nie schläft und halt wegen diesen Monstern halt immer wach ist und immer so auf von wegen Obacht.
Mhm. Erklären die, wo diese Angst herkommt? Also warum der schon immer glaubt, dass es da Monster gibt?
Ja, das ist eben das Interessante, weil das muss er gar nicht erklären, denn das sind wirklich so diese Urängste, die eigentlich jedes Kind schon mal mehr oder weniger irgendwie selbst erfahren hat. Das heißt, dieser Film spielt schon mit diesen Urängsten, die du damals erfahren hast. Er zeigt zum Beispiel, dass du so im Halbschatten so einen Mantel an der Garderobe siehst und unten die Schuhe und oben den Hut und du stellst dir natürlich vor, dass da irgendjemand im Schatten dich beobachtet, so, weißt du, so eine Momente oder guckt halt in so einen halboffenen Schrank und denkt so, warum ist jetzt der Schrank so halboffen? Weißt du, da ist ein Monster drin und so. Und das bringt der Film schon gut rüber, dass du dich selber daran erinnerst, dass du dir in den dunklen Ecken in deinem Zimmer natürlich auch vorgestellt hast, da ist irgendwas oder bewegt sich irgendwas oder ist irgendein Geräusch so. Und damit spielt der Film halt. Und diese Urängste in die Kindheit wären noch nicht besser, als der Arzt von der Mutter und von dem Kind dem kleinen Jungen halt Schlafpillen verschreibt. Und diese Schlafpillen sorgen dafür, dass der Junge halt noch mehr Visionen hat und dass der noch mehr Monster sieht, wo keine Monster eventuell sind. Und die Mutter ist auch irgendwann so, und das ist das Interessante an diesem, also dieser Horror, das, wir haben hier einen Horrorfilm, der so die Charakterzeichnung, dieses Character-Building macht er richtig gut. Weil er gibt dem Jungen ein Gesicht und er gibt der Mutter ein Gesicht. Weil die Mutter ist natürlich total überfordert mit diesem Jungen.
Ja.
Die gehen auf den Kindergeburtstag und der Junge schubst halt irgendwie, weiß ja, wie Kinder sind, so. Dieses Mädchen halt fängt halt irgendwann an, ihn zu beleidigen, so von wegen über den toten Vater irgendwas zu sagen. Und er schubst dieses Mädchen halt so aus dem Baumhaus raus und die fliegt halt auf den Boden, so. Und der Junge ist halt so, ist halt nicht gern gesehen auf diesen Partys, weil die wissen, okay, wenn die Mutter und der Junge auftauchen.
Wenn der immer Leute aus dem Baumhaus schubst.
Ja, klar. Dann ist halt Unruhe. Und die Mutter selber kriegt halt keinen Schlaf durch diesen Sohn und rastet halt, ist halt selber so am Rande des Nervenzusammenbruchs, weißt du? Und
aber sag mal, die arbeitet in einer psychiatrischen Anstalt. Und der Junge wird aber nicht psychiatrisch behandelt, obwohl der jede Nacht solche Probleme mit dem Schlafen hat.
Nee, der kriegt halt Schlaftabletten.
Ja, aber das finde ich halt schon irgendwo einen strange Ansatz, dass die eigentlich vom Fach ist so ein Stück weit, wenn oder zumindest halt in Kontakt mit Menschen steht, die psychiatrisch behandelt werden. Und der erste Ansatz von der Behandlung ist, nicht zu gucken, was liegt diesem Problem zugrunde, sondern wir deckeln es, Pflaster drüber und Schlaftabletten. Ey, was geht?
Ja, stimmt schon. Aber es ist halt auch die Frage, wie inwiefern das Kind jetzt wirklich gestört ist. Also natürlich passieren diese...
Ja, aber das wirst du nicht rausfinden, wenn du einfach das Symptom behandelst. Und ja, nicht die Ursache, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ist richtig.
Definitiv. Finde ich irgendwie abgefahrenen Ansatz. Also halt auch von der Mutter irgendwie strange. Okay?
Jetzt habe ich noch nichts erwähnt von diesem besagten Babadook. Das ist nämlich ein Buch, was der Junge eines Nachts rausholt, weil die Mutter liest ihn aus Büchern vor, die er sich dann aussuchen darf. Und er kommt irgendwann mal mit einem Buch in der Hand um die Ecke, wo die Mutter ehrlich gesagt sich nicht erinnern kann, dieses Buch jemals gekauft zu haben. Und weiß nicht, wo das herkommt. Und das ist ein ziemlich schick aufgemachtes Buch. Du klappst es halt auf, du hast so diese Pappmaché-Figuren, die dann so 3D-mäßig so aufpoppen, weißt du, und cool. Die dann so in die Höhe gehen und so. So eine Bücher hatte ich auch. Bei mir war es eher Paddington und nicht der gruselige Babadook.
Fand ich auch voll cool. Da hast du dann auch noch gern so irgendwie so einen Schieber dran, wo du dann irgendwas bewegen kannst.
Ja, ganz genau. Wo du dann irgendwie in den Waggon einsteigst und wieder aussteigst und so. Ja, genau, hatte ich auch. Und sie findet dieses Buch relativ gruselig, als sie daraus vorliest. Und auch dieses Wesen, dieser Babadook, halt so ein schwarzes, dunkles Schattenwesen mit so einem Zylinder auf dem Kopf. Also ich finde das Buch recht unheimlich und dem Jungen ist auch nicht ganz geheuer, also beim Vorlesen dieses Buches. Und dann kommt eine Stelle, wo es heißt, dass du den Babadook reinbittest, indem du nämlich sagst, Babadook, Duk, Duk. Und das ist so diese Einladung, die guckt zur Tür. Und das ist so die Einladung, wo, ja gut, den wirst du dann heute Nacht haben in deiner Ecke.
Ah ja, geil.
Und damit lädst du ihn quasi ein und das passiert eventuell dann danach, nachdem sie das vorgelesen hat. Nur die Frage ist jetzt, ist das jetzt ein Monster, was sich der Junge einbildet auf seinen Schlafpillen und auf seinem Film gerade? Weil er wird natürlich dann immer träger, er ist dann nicht mehr so nachtaktiv, aber ist natürlich dann noch mehr von diesen Visionen geplagt. Oder steckt da mehr dahinter? Weil alles, was ich jetzt sagen würde, wäre natürlich sehr, sehr spoilerig. Und dann geht es um diesen Babadook und um diesen psychologischen, um diese psychologische Auseinandersetzung zwischen der Mutter und ihrem Sohn. Das ist Babadook und das ist, ich will hier nicht zu viel verraten, aber es ist ein sehr interessanter Film, definitiv. Also der ist gelungen und macht eine Menge Wett durch diese Charakterzeichnung der beiden. Also ich habe Rezensionen gelesen bei Letterboxd, wo ich auch denke, Alter, ihr seid so eine Spasten, wo er draufsteht, so dass halt, das Kind ist halt ein Arschlochkind und warum soll ich mir dieses Arschlochkind 2 Stunden angucken und die Mutter ist halt super nervig, wo ich denke, ey, wir haben hier eine depressive Mutter und ein verhaltensgestörtes Kind, so, weißt du, das ist die Ausgangslage des Films. Oder man kann es auch als Arschlochkind bezeichnen, aber so, weißt du, das sucht man sich ja nicht aus, wie Kinder sich erziehen oder wie die dann aufwachsen. Und
zumal es gibt ja sehr viele Filme, die genau mit dieser Problematik hantieren. Ich meine, We Need to Talk About Kevin, hallo.
Ja, klar, also, aber wenn das Leute von vornherein, wenn das Leute nervt, also wenn Leute genervt sind dadurch durch diese Prämisse, so, dann macht es ja den ganzen Film kaputt, aber
logisch,
das ist ja die Inhaltsangabe von dem Film.
Eben,
das würde ja gar nicht funktionieren, wenn das ein normales Kind wäre, was nicht nervt.
Das ist der Punkt.
Ja.
Und wenn du keinen Bock auf verhaltensauffällige Kinder hast, dann guckst du halt auch so einen Film nicht an.
Eben, also das ist wirklich Blödsinn.
Okay, also er geht 2 Stunden.
Nee, nicht mal, 94 Minuten geht er.
Ach so?
Und das ist ein Herzensprojekt von Jennifer Kent gewesen. Ich habe es ja schon gesagt, die wollten auch diesen Kurzfilm, diesen Langfilm inszenieren. Die hat sich vertraglich zusichern lassen, dass es kein Sequel von diesem Film geben wird.
Geil.
Das ist Punkt 1. Egal, wie erfolgreich das wird. Und er war erfolgreich. Die hat aus dem Teil, was ich schon erwähnt habe, deshalb den größten Teil des Films tatsächlich durch Crowdfunding finanziert. So, dass sie unabhängig ist und dass sie selber halt so ein bisschen der Herr über den Film ist. Mhm. Hat sich kein großes Studio gesucht.
Ja, hatten wir ja schon oft das Thema. Und warum man das macht, ne? Kann man gut nachvollziehen.
Das ist ein gutes Beispiel, weil das Studio wollte natürlich ein komplett anderes Ende haben als hier. Denn die hat diesen Film sehr unorthodox zu Ende gebracht. Und ich fand es auch hier wieder interessant, wie dieser Film am Ende abläuft. Und ich würde auch spoilern, wenn ich erwähnen würde, was...
Interessant heißt gut?
Ja, gut.
Okay.
Und kreativ und anders halt so. Also ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen kleinen Spoiler-Teil hier einbaue.
Also ich will den ja auch noch sehen.
Ja, wenn du ihn auch sehen willst, dann lasse ich das weg.
Das wäre vielleicht geschickt, aber das ist natürlich doof für die... Also wenn du da noch irgendwie was zu sagen möchtest, was das Ende angeht, was so deine Meinung zum Film irgendwie repräsentiert, dann kannst du das natürlich gerne machen, ne? Also
nee, ich will dir das
nicht wegen mir, also nee, ich hab's ja dann eh wahrscheinlich in 2 Wochen vergessen. So,
stimmt auch wieder, ja.
Kannst du machen, tendenziell, wenn du willst. Ich find's nur abgefahren, weil ich bin ja jetzt wirklich nicht zu Hause in dem Genre, aber das Ding muss so eine Runde gemacht haben, dass das eben selbst mir im Begriff ist und ich weiß sogar, wie dieser Babadook aussieht. Also deswegen, das war wohl groß in unserer Bubble in irgendeiner Form, weil sonst wäre mir das ja nicht begegnet. Mhm.
Ja, du merkst richtig am Film, dass da eine Menge Liebe hintersteckt. Die hat sich zum Beispiel einen Künstler ausgesucht, der auch wirklich so Kinderbücher schreibt und der auch so irgendwelche Skulpturen baut und so. Und den hat sich rangeholt, dass er dieses Buch extra entwirft für den Film.
Okay, cool.
Und der hat extra für diesen Film, hat er das Buch mit diesem Wesen und hat das Wesen so kreiert und so nach ihren Vorstellungen und hat das tatsächlich nur für diesen Film, haben die dieses liebevolle Buch zum Beispiel auch gestaltet und so. Und das sind so Momente, wo du weißt, okay, die hat sich ja wirklich hintergeklemmt und das ist schon interessant.
Und machen die denn effektmäßig hier, ist das CGI oder wie lösen die das?
Zum Teil ist das auch CGI, ja. Zum Teil spielt der CGI mit rein, aber es ist halt sehr viel auch Vorstellungskraft und du hast halt nicht so ein Effektbrimborium. Ich finde, dass der in den letzten 20, 30 Minuten, da geht es schon ein bisschen ab, aber hätte er nicht unbedingt gebraucht, weil das ist so ein bisschen dieser psychologische Horror und diese Entwicklung, was ist real und was ist nicht real. Und das ist schon ein interessantes Ding. Also ich sag mal so, man merkt richtig, dass Jennifer Kent eine Horror-Affinität hat und dass sie so Fan ist vom Horror-Genre, weil hier werden eine Menge Filme zitiert.
Ja, okay, geil.
Das muss man an der Stelle sagen. Also du wirst, wenn du Horror-Fan bist und Horrorfilme magst, dann wirst du mindestens 5, 6, 7 große Filme haben, wo du siehst, okay, hier ist Shining.
Ich mag das ja. Also hatten wir bei Jordan Peele ja auch neulich das Ding. Das
ja, ja, eben.
Ist ja genau das. Ich finde das ja cool.
Ich mag das auch. Für viele ist das so abschreiben, weißt du, halt billig kopieren. Aber ich
ja, aber es ist so ein Riesenunterschied, ob du was zitierst oder dich dessen bedienst und das einfach auch machst.
Ja, ja, aber es sind so bestimmte Zitate, die sind ja sehr subtil, die finde ich gut, aber ein paar sind auch so direkt auf die Nase.
Okay.
Da würde ich sagen, hier ist ein bisschen offensichtlich abgeschrieben. Mhm. Aber insgesamt ist das schon wirklich ein gutes Ding.
Ja, klingt gut.
Ja. Nee, ich werde jetzt das, was ich noch sagen könnte, werde ich jetzt nicht erwähnen, aber ich möchte nur da abschließen, dass dieser Film am Ende im Gegensatz zu anderen Horrorfilmen, die viel generischer ablaufen, dann Dinge komplett anders macht. Und auch wenn du hier einen Strich drunter ziehst und du siehst, okay, das und das ist passiert am Ende, dann wirst du hier einen Unterschied sehen zu anderen Horrorfilmen. Das finde ich schon ganz interessant beim Babadook.
Klingt sehr sympathisch.
Ja, und hat ein Budget von 2 Millionen gehabt und war...
Das ist für so ein Crowdfunding für eine unbekannte Regisseurin gar nicht schlecht.
Ist das nicht schlecht, da so viel Geld zusammenzukriegen? Hat 10,5 Millionen Boxoffice gemacht und das nicht ohne. Das ist wahrscheinlich eine Marge, wo andere Filme dann ein Sequel gekriegt hätten.
Ja, ja, zumal der hat ja bestimmt auch keinen Riesen-Release bekommen.
Nee, einen Riesen-Release gab es nicht. Also er wurde dann von Cape Light vertrieben, aber es gab jetzt nicht das Riesen-Promo-Ding. Das ist tatsächlich eins von diesen Mundpropaganda-Filmen, wo man sagt, so Babadook hat sich rumgesprochen und ja, musste ins Kino, musste gucken und ich glaube, die Werbemaschinerie von dem Film war auch ganz gut gestaltet, so diese Teaser und Trailer, sodass du wissen wolltest, was da passiert und so und verschiedene Plakate, verschiedene Artworks, das ist schon ganz gut aufgezogen und das ist ein Kritikerliebling mit den 56 Preisen, das heißt, der hat erstmal eine gute Festivaltour hingelegt, sodass die Leute, dass er da schon mal sich einen Namen gemacht hat und dass die Leute ihn sehen wollten. Du siehst ja auch definitiv einen Unterschied zwischen den Kritikerzahlen und den Publikumszahlen.
Ah ja?
Ja.
Aber der hat sich ja gerade auch unter Filmfans sehr rumgesprochen.
Ja, ja, definitiv.
Okay, ja, ich bin gespannt.
So, zu den jeweiligen Punkten aus dem Jahr 2014 von der Babadook würde ich dann auch jetzt übergehen, wenn es fein ist. Mhm. IMDb 6,8. Er hat einen Metascore von 86. Hier ist es schon mal den Unterschied, so, also ein Kritikerliebling. Rotten Tomatoes wiederum 8,2.
Wow.
3,7 vom Publikum.
Okay, krass.
Also, alles was so.
Was glaubst du? Okay, sag noch Letterboxd.
3,4.
Ha.
Auch nicht so prall.
Okay, wie erklärst du dir das?
Ich kann das nachvollziehen, wenn du dir den Film anguckst, weil das ist nicht dieser große Shock-Value-Jumpscare-Horrorfilm, weißt du, der das Publikum begeistert, sondern ich kann mir vorstellen, dass hier so Pärchen in den Horrorfilm reingehen im Kino und denken so, Alter, war das langweilig.
Ah, okay.
Weil das ist dieses Character-Building um das Kind und was da passiert und das ist so ein psychologisches Ding so. Also der eigentliche Horror von diesem besagten, was das Genre angeht, passiert ja eigentlich erst in den letzten 20 Minuten. Mhm. Bis dahin ist es so dieses Character-Building und diese Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Und diese Folgen, die halt davon tragen, von diesem besagten Unfall, wo der Ehemann gestorben ist und so. Und ich finde das ganz interessant, wie das entblättert worden ist im Laufe des Films. Ich fand das cool. Aber ich kann mir vorstellen, dass so ein klassischer Horrorfilm, der hier jetzt hier die große Action erwartet, Horrorfan, der wird hier nicht rundum zufrieden sein.
Aber du fandst das richtig gut.
Ich fand das richtig gut.
Nee, klingt ja so. Also, ja? Weil, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das lässt ja darauf schließen, dass ein Großteil des Publikums das lieber generischer gehabt hätte.
Ja, ich scheiße aufs Publikum.
Ja, ja.
Ich bin natürlich mit meinen Freunden von der Presse und von Journalisten bin ich da eher auf einer Wellenlänge. Und ich sehe mich ja mehr als Kritiker, als ernsthafter Kritiker. Deswegen sind das eher die
Zahlen. Musst du dich da irgendwo einordnen, ja.
Ja. Okay. Nein, ich biege es mir auch so hin, wie ich es will. So. Manchmal verfluche ich ja die Kritiker. Diesmal seid ihr halt ein Banausenpublikum.
Hm.
Sind ja auch, ist ja auch in meiner Bubble viele, dass sie dem irgendwie 3 Sterne geben oder so. Oder weißt du, oder der Typ, der das halt als Arschlochkind bezeichnet und als Arschlochmutter, dem halt irgendwie 1,5 Sterne gibt, wo ich denke, so Junge, du hast den Film nicht verstanden. Halt einfach dein Maul.
Mhm.
Ja. Bei mir hat er mehr gepunktet.
Ja, klingt so. Das, und ich bin sehr intrigued. Ich will ihn nach wie vor sehen oder jetzt erst recht.
Mhm.
Das klingt schon auch nach etwas, was mir gefallen könnte.
Ja, da macht das schon gut, dieses Appellieren an so Kindheitsängste und das setzt er gut um. Und auch dadurch, dass du so unverbrauchte Gesichter hast, so die Mutter und er, die spielen das auch großartig, ist das ein interessantes Ding.
Hm. So, jetzt mal hier ein kurzer Beleg dafür, dass dann doch hin und wieder was hängen bleibt, weil es dann doch schon eine ganze Weile her, aber du hast, glaube ich, mal über, hieß der Brightburn?
Ja.
Wo es auch um den Jungen geht, der dann irgendwie Superkräfte entwickelt und das so ein bisschen düster abdriftet.
Der kleine Superman quasi, der kleine Clark Kent, ja. The Making of.
Das hat mich so, stellenweise hat mich das daran erinnert, was du so erzählst. Also was so dieses Verhältnis angeht oder wie es inszeniert ist, dass man so, dass so die Abgründe von dem Kind irgendwie halt eine sehr zentrale Rolle spielen.
Naja, das Kind hat ja hier nicht diese Abgründe. Das Kind will ja nichts Böses wirklich. Also das ist ja wirklich nur, der ist ja nur falsch.
Nee, das, es geht um seine Abgründe. Eben das, aber mit dem ist ja offensichtlich eine Menge nicht in Ordnung. Mit dem Kleinen.
Naja, eine Menge würde ich, also ich würde eher sagen, dass mit der Mutter mehr nicht in Ordnung ist als mit dem Kind, ehrlich gesagt.
Okay, ja gut.
Das ist meine Ferndiagnose.
Der Dr. Phil.
Also Brightburn war ja nun wirklich ein finsteres Kind, was sinistre Pläne verfolgt hat. Und da hast du ja auch so bestimmte Momente, die auch wirklich sehr explizit, also da ging es ja wirklich darum, dass das Kind dann irgendwie Leichen auf dem Gewissen hat und so. Mhm. Tote.
Aber geht das stimmungsmäßig nicht in eine ähnliche Richtung?
Also das Einzige, womit ich da vielleicht vergleichen würde, ist der Feel, weil das auch unverbrauchtere Gesichter sind, nicht so die mega krassen bekannten Schauspieler, ja, okay. Und halt so ein bisschen so diesen Indie-Touch, aber insgesamt
sind
das nicht irgendwie 2 Filme.
Da kamen lediglich so ein paar Bilder hoch, als du darüber gesprochen hast.
Okay.
Aber okay.
Ist jetzt nicht ganz fern, aber ja.
Ja, nee, ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein anderes Genre.
Ja, ja, das Kind ist halt auch, also das Kind ist ja bewusst böse und unser Kind hier, also der kleine Samuel, der ist ja nicht böse in dem Film, sondern der ist ja einfach nur so
ein Arschloch-Kind
halt. Nee, der hat einfach nur Schiss im Dunkeln, so, weißt du, und ist halt laut, ist halt so ein, wie heißt es, ADS?
Ja, oder ADHS, je nachdem.
Genau, ADHS, wenn du halt Kinder mal beschäftigen musst, weil die können halt nicht irgendwie ruhig 5 Minuten in der Ecke sitzen, sondern brauchen halt sofort wieder Aufmerksamkeit. Und
früher hieß es einfach hyperaktiv.
Ja, das ist definitiv ein hyperaktives Kind. Und deswegen bin ich mir auch so bei dieser psychologischen Behandlung ist halt so das Ding so, ab wann ist ein hyperaktives Kind wirklich so hyperaktiv, dass du es dann zum Psychiater schicken musst, dass du dann gucken musst, was da in Ordnung ist, weißt du? Weil ich würde es wahrscheinlich darunter gliedern, wenn ich jetzt der Vater wäre, würde ich sagen, ja, okay, ich habe halt eins von diesen hyperaktiven Kindern, ich muss mich halt mehr drum kümmern.
So. Also, wenn mein Kind jede Nacht vorm Schlafen so ein Ritual braucht und das mit so viel Aufwand verbunden ist und darin endet, dass ich kaum noch schlafe, dann würde ich schon mich mal auf die Suche begeben und zu gucken, wo liegt sein Problem.
Echt? Wenn so, wenn ein kleines Kind so mit dir will,
dass du... Mit 7 Jahren muss das Kind doch noch mal in der Lage sein, allein zu schlafen, ohne dass davor ein Riesenritual stattfindet.
Naja, Riesenritual. Du gehst halt kurz zum Schrank, machst den Schrank auf, guckst unter Bett, alles cool, alles sauber,
kannst schlafen. Jede Nacht, Alter?
Ja, das ist halt so. Also,
ich würde da sofort, also auf jeden, Alter, sowieso, Therapie für jeden.
Okay.
Ich bin da eh großer Befürworter und ich
finde,
das ist definitiv eine Verhaltensauffälligkeit, wo ich... Sage ich jetzt, ne? Ich habe ja keine Kinder, aber ich würde davon ausgehen, dass ich mich dann da auf die Suche machen würde. Zumindest mal gucken, was liegt dem zugrunde.
Also Therapie ist auf jeden Fall förderlich und ist eine feine Sache. Und ich finde das auch sehr legitim für jeden, der dann Therapeuten aussucht, egal bei welchem Thema. Aber ich bin wahrscheinlich dann der Typ, der sagen würde, ja gut, andere Kinder haben dann andere Rituale, die du mit dem machen musst. Den musst du halt irgendwie einen Salat klein schneiden oder keine Ahnung. Oder die Möhren aussortieren,
weißt du? Aber hier scheint ja eine Angst das Problem zu sein.
Ja.
Und wenn dein Kind täglich eine große Angst vor was hat, dann finde ich, ist das auf jeden Fall ein Anlass, was zu unternehmen. Weil das ist kein Zustand, den ich als gesund einstufen würde.
Also, ich kenne einen kleinen Jungen von einer Freundin, der hat zum Beispiel Angst, wenn du dir die Nase schnaubst. Mhm. Da fängt er an zu heulen, wenn du die Nase schnaubst.
Ist jetzt
die Frage,
schicken,
der ist 5 oder so.
Okay.
Das ist jetzt die Frage, ob man den zum Therapeuten schicken sollte, weil er Angst vor diesem Nasenschnauben hat oder vor diesem Geräusch, weil da zuckt er zusammen und heult hat.
Ja, aber der kann dir ja auch bestimmt, der ist ja in einem Alter, wo er dir sagen kann, was ihm daran Angst macht.
Gute Frage.
Hat er nicht.
Gut, er redet halt auch noch nicht.
Mit 5?
Doch, er redet.
Ich dachte gerade so, hey, mit dem ist alles in Ordnung, der hat halt nur Angst.
Nein, das war die Nase Spaß putzt. Meinerseits.
Sehr geil. Ja, nee, also ich meine, ne, da kann man ja auch gucken, so Therapie ist dann ja auch nicht gleich Therapie, aber ich finde, das ist definitiv, fällt das unter verhaltensauffällig.
Also, dass es immer fragwürdig ist, wenn man einfach nur so das Kind medizinisch oder auch einen Erwachsenen ruhig stellt, einfach, indem man ihm irgendwie Schlaftabletten einbläut und sagt, so, ja, nimm mal die und die Pillen und so und hau dir die mal irgendwie tagsüber rein, dann wirst du ruhiger. Das ist definitiv keine gute Lösung, sondern das ist der falsche Ansatz. Zwar der leichteste Ansatz für den Arzt oder für den Therapeuten, dass man sagt, so, ja, hier habe ich erstmal Ruhe. Oder hier haben Sie erstmal Ruhe und können erstmal schlafen. Aber das auf jeden Fall, da bin ich bei dir, das ist auf jeden Fall uncool.
Mhm.
Da gibt es schon wesentlich humanere Wege.
So, jetzt muss ich hier noch raten, ne?
Jetzt musst du noch raten.
Das hat eigentlich Potenzial, auch echt hoch zu sein. Ich sag 8.
Punktlandung.
Yes.
Mein Freund. Das ist tatsächlich eine 8 für den Babadook. Hat mir gut gefallen.
Terrific.
Und wenn man dann Nightingale hier noch mit anschließt, dann muss ich sagen, Jennifer Kent, talentierte Dame. Da kann man die Filmografie mal weiter verfolgen von der Frau.
Sah ja fast ein bisschen danach aus, als hättest du das jetzt schon gemacht.
Ja, ich glaube, da ist jetzt noch irgendwas in the making, aber das waren, glaube ich, auch ihre beiden einzigen Langfilme, die sie bis jetzt gedreht hat.
Okay. Ja, klingt so, als müsste man die im Auge behalten.
Mhm. Jetzt du.
Jetzt ich. Und ich muss mal wieder meine Lose hier packen, weil ich bringe jetzt einen von denen.
Ui.
Und zwar ein Los von Nils.
Ein Los von Nils. Schön
ein,
groß.
Ein Klassiker. Wollte haben. Und zwar einen der älteren Sorte aus dem Jahr 1928.
Ah.
La Passion de Jeanne d'Arc. Die Passion der Jeanne d'Arc auf Deutsch oder auf Englisch The Passion of Joan of Arc. Das ist mal endlich mal ein Titel, der hier in allen Sprachen das gleiche ist.
Ja, akkurat übersetzt.
Ja. Ein Stummfilm, aber eben wirklich ein Klassiker, der ist auf jeder Liste. Also such dir eine aus, der steht überall drauf. Wenn es jetzt nicht gerade die besten Kurzfilme der letzten 10 Jahre sind, dann ist der wirklich also auf jeder Liste. Das ist so krass. Ich habe da so ein bisschen recherchiert, ey, das ist unglaublich. Das ist mein Kritikerliebling.
Mhm.
Also Next Level. Du hast ihn auch geguckt. Ne? Es hat eine Weile gedauert, aber also weil bei mir ist jetzt auch schon wirklich eine ganze Weile her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich habe auf dich gewartet.
Das ist sehr vorbildlich.
Oder?
Ja, für diejenigen, die sich wundern, warum ich irgendwelche Filme dann bei Letterboxd locke, die noch nicht rezensiert worden sind. das sind Filme, die ich dann entweder mitgucke, die Lee dann rezensieren wird, oder es sind Filme, die hier schon rezensiert worden sind. Die logge ich dann natürlich sofort bei Letterboxd. Aber die Filme, die ich halt hier wirklich offiziell rezensiere, das passiert immer versetzt ein paar Tage später. Und La Passion de Jeanne d'Arc, der stand ja auch auf meiner Schneiderliste und auf allen anderen. Und da habe ich gesagt, wenn jetzt die Gelegenheit da ist, dann gucke ich dir mit. Und ich habe ja erwähnt, ich weiß nicht, ob das in der Support-Episode war, dass ich erstmal den Falschen geguckt habe.
Mhm.
Ich habe erstmal den Prozess der Jeanne d'Arc geguckt. Ja. Und jetzt habe ich den nachgeholt und habe praktisch den direkten Vergleich zwischen den Filmen aus den 60ern und
ach so,
dem Stummfilm. Und das ist schon interessant, weil hier gibt es einige Parallelen. Also die sind sich dann doch ähnlicher, als ich dachte.
Das heißt, das war zweifelsohne auch Vorbild.
Ja, 100%.
Mhm.
Weil ich dachte tatsächlich, dass La Passion de Jeanne d'Arc, dass das die Geschichte ist, dass du auch siehst, wie es da hinkommt zu diesem Prozess. Und dass du die Kriege siehst und die Schlachten von ihr. Ach und dass so. Diese Figur praktisch so, dass es so eine Art Biopic ist. Und jetzt habe ich gesehen, okay, das ist eigentlich wie in dem 60er-Jahre-Film. Da geht es auch nur ausschließlich um den Prozess. Und das finde ich schon.
Okay, das ist auch so. Ne?
Finde ich im direkten Vergleich natürlich sehr interessant, weil es gibt ein paar Sachen, die ich, kann ich mir mal vorstellen, und bei dem Stummfilm wesentlich besser fand.
Mhm.
Aber jetzt gehört die Bühne erstmal dir.
Ja, ich erzähle mal kurz die Handlung, weil das ist eigentlich nicht viel, vor allem gemessen daran, dass das hier ein Stummfilm ist, der eine Stunde und 50 Minuten geht.
Mhm.
Was wirklich eine Ansage ist für einen Stummfilm.
Ja.
Ja.
Durchgängig eigentlich nur musikalisch begleitet.
Ja, und hin und wieder ein paar Texttafeln, damit man das, was da gesprochen wird, weil man sieht tatsächlich Leute sprechen und hat dann keine Untertitel dazu. Und dann hat man aber hin und wieder eben solche Texttafeln, wo dann mal so ein bisschen zusammengefasst wird, in welche Richtung das jetzt geht.
Hm. Teilweise wirklich komplett versetzt, also was du gerade sagst. Du siehst dann irgendwie lauter Dialog und dann siehst du irgendwie 3-4 Minuten später, siehst du dann irgendwie eine Texttafel, ja, was du gerade meinst, zusammengefasst. Also das heißt, es wird noch nicht mal direkt übersetzt,
nee,
sondern es hat teilweise wirklich Leerlauf.
Aber es erzählt sich, ne?
Es erzählt sich, ja.
Das finde ich halt wirklich geil gelöst. Das bleibt hier nichts offen oder so, dass du irgendwie denkst, okay, ich hätte hier wirklich Untertitel gebraucht, sondern das erzählt sich über Stimmung, über Schauspiel und darüber, wie es inszeniert ist.
Mhm.
Inhaltlich sieht es so aus. Jeanne d'Arc, die ist ja hier zum Zeitpunkt gerade mal 19, ne? Ich habe das, glaube ich, auch irgendwo notiert. Ja, jedenfalls, die ist in Gefangenschaft von den Burgundern in der Burg Beauvoir. Wird die gefangen gehalten und wird dann von den Engländern in die Burg von Rouen verlegt. So, und da steht dann Jeanne d'Arc, für die, die es nicht wissen, das ist die, naja, die steht so für Frankreich wie kaum jemand anderes, die ist halt echt das Gesicht als charismatische Feldherrin.
Auch natürlich ziemlich krasses Symbol für Emanzipation.
Ja, und auch für Revolution und Widerstand und all das, ja, ja. Und die wurde, ich habe es mir notiert, während der Belagerung von Compiègne wurde die so zum nationalen Symbol für die französische Sache. Und das alles eben während des Hundertjährigen Krieges. Und die ist jetzt vor Gericht wegen Ketzerei.
Mhm.
Weil sie sagt, dass sie einen direkten Draht zu Gott hat. Boah, Alter, ich hatte auch mal so einen Freund, der hat sich herausgestellt, dass er eine Psychose hat. Deswegen, ich glaube, das ist hier, also aus heutiger Sicht ist das auch gar nicht so weit, also könnte gut sein, dass das so war, ne? Dass die halt auch einfach eine harte Psychose hatte, wie auch immer.
Auch hier wieder eine Therapie wäre ratsam gewesen.
Ja, also derzeit sowieso.
Da hätten einige Kriege vermieden werden können, wenn es damals schon Therapeuten gäbe.
Und sie sagt aber, dass Gott zu ihr gesprochen hat und dass sie die Tochter von Gott ist.
Mhm.
Und deswegen die Wahrheit kennt und auch nicht bereit ist, davon abzuweichen. Jetzt ist sie da eben vor Gericht, wird vom Kardinal von Winchester in ihrem Gefängnis verhört. Und dann gibt es natürlich auch einen Richter und einen Bischof, Ankläger, die sind halt alle Geistliche. Und das ist schon, also da hätte ich natürlich, habe ich generell ein Problem mit. Ich finde es sowieso schwierig, wenn sich Kirche und Staat so irgendwie, wenn das so eins ist, aber klar, in der Zeit.
Nicht gerade eine neutrale Jury.
In der wir uns hier befinden, nee, eben. Erst recht, wenn das der Anklagepunkt ist. Wenn es hier um Blasphemie und Ketzerei und sonst was geht, da hast du natürlich schlechte Karten. wenn die beurteilen, ob du schuldig bist oder nicht, wenn die halt für die andere Sache einstehen, dann, na, ja, doofe Voraussetzung. Aber so sieht's aus. Und sie behauptet also, Visionen gehabt zu haben vom heiligen Michel, der heiligen Katharina und der heiligen Margaret. Und dann eben dieses Ding, Gott spricht zu mir und durch mich und eigentlich bin ich seine Tochter. Das wird ja alles vorgeworfen und sie wird stellen sie vor die Wahl. Sie sagen, du kannst das alles widerrufen, dann ist gut. Oder du bleibst dabei und dann sieht es halt so aus, als würdest du hingerichtet. Und da gibt es so eine Drehung, die der Film macht, ne? Also was ihre Haltung angeht, kann man glaube ich verraten, ohne da jetzt groß was zu spoilern. Und wie die Nummer ausgeht, weiß man aber, glaube ich, auch einfach aufgrund historischer Vorlagen. Also hier, das ist hier kein Tarantino, der erzählt die Geschichte nicht neu, sondern das, was eben überliefert wurde, das findet hier so auch statt. Das heißt, es gibt noch Erniedrigung und Folter und all diese Dinge, bis das Ganze dann auf dem Scheiterhaufen endet. Mhm. Deswegen, ja, ich glaube, das spoilert man nichts, ne?
Denke auch.
Es geht halt um diese Kreuzverhöre, die sie da ertragen muss und wie sie darunter leidet, dass ihr das eben abgesprochen wird, diese Vision gehabt zu haben. Mhm. Und wird da eben als falsche Prophetin bezichtigt und Gotteslästerin, Zauberin, all das.
Tatsächlich sehr genau protokolliert, wohl damals während dieser Verhandlung und deswegen auch recht akkurat anhand dieser Schriften dann noch umgesetzt filmisch.
Ja. Mhm. Regisseur des Ganzen. Karl Theodor Dreyer. Mhm. Der Herr war Däne, ganze 22 Credits. Das ist hier natürlich mit Abstand sein bekanntester. Hat aber auch eine Menge geschrieben, 52 Writing Credits. Hier natürlich auch mitgeschrieben. Und als anderer Autor ist Joseph Deltay gelistet. Oder Joseph. Ja. Ja, und als Jeanne d'Arc sehen wir Maria Falconetti. Das ist ihr dritter und letzter Credit. Mhm. Ich finde es so krass. Das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Schauspielerinnen mit den wenigsten Credits. Aber eben, also klar, aufgrund dieses Films, ne? Und was ich schon auch interessant finde, ist, dass die 35 war beim Dreh. Mhm. Und die spielt, jetzt die Frage, wie glaubwürdig das ist, aber sie spielt halt die 19-jährige Jeanne d'Arc.
Wie glaubwürdig findest du es denn?
Naja, also ich finde, man sieht, dass die keine 19 mehr ist. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt gestern gerade mit einer 19-Jährigen gespielt. Und die sollte eine Teenagerin spielen. Das hat aber auch funktioniert, weil die wirklich sehr jung aussah. Aber, also Mitte, Ende 20 gibst du dir mal mindestens, finde ich. Mhm.
Ja, ist immer so typenmäßig abhängig. Also,
oder?
So eine Elle Fanning zum Beispiel, die ist jetzt auch 25, aber die kann auch locker so eine 16-Jährige spielen. Also ist immer so ein bisschen, was für ein Typ oder wie das Mädel halt aussieht. So. Aber in dem Fall... Also klar, wahrscheinlich würdest du nicht denken, dass die wirklich 19 ist, aber es geht auch klar. Weißt du, also die hat schon so ein Auftreten.
Nee, zumal es geht ja wirklich darum, wie sie das spielt. Aber jetzt mal altersmäßig, ich finde halt nicht, dass sie aussieht wie 19, aber es ist ja wirklich das drauf geschissen.
Ja.
Das spielt hier überhaupt keine Rolle. Aber sie steht natürlich komplett im Zentrum dieser Handlung. Und das ist halt schon krass, weil im Endeffekt spielt sie hier mehr oder weniger nonverbal die Reaktion auf diesen Prozess und das, was ihr da vorgeworfen wird und die Dinge, die sie da im Kopf durchmacht. Mhm. Und ey, wirklich gemessen an der Zeit ist das hier wirklich gutes Schauspiel. Weil ich finde, man kennt natürlich so aus der Stummfilmzeit, das bedingt natürlich auch ein bisschen das Medium, dass da viel Overacting dabei war. Mhm. Die Leute waren ja sonst auch maßlos überschminkt. Das finde ich zum Beispiel hier auch krass, ne? Gar kein Make-up, was halt für die Zeit auch wahnsinnig unüblich war. Und dann eben verhältnismäßig realistisches Schauspiel.
Finde ich auch.
Und klar ist das oft dann eben in Kombination mit der Musik so ein bisschen mit Pathos verbunden. Aber es funktioniert.
Ja, ich finde das
zumindest
auch
über weite Strecken
sehr nuanciert. Und du hast viele Close-Ups auf die Gesichter, wo du halt die Emotionen sehen musst und so.
Alter, der Film besteht mal mindestens zur Hälfte aus Close-Ups. Ja, das ist im letzten Akt, gehen sie davon so ein bisschen weg. Mhm. Aber gerade so die ersten zwei Akte, wo du halt wirklich den Prozess und diese Kreuzverhöre siehst, nur Close-Ups. Also wirklich fast nur Close-Ups die ganze Zeit. Und das fand ich schon auch auffällig.
Ja.
Und das ist auch, also da merkst du halt auch mal, finde ich, wie so ein szenischer Film, also warum es all diese Regeln gibt, oder Regeln, ne, aber so diese Richtlinien, wo man halt sagt, so du brauchst, um eine Szene eben gut aufzulösen und organisch zu erzählen, irgendwie auch zwischendurch mal eine Totale und dann kannst du ranspringen und so. Mhm. Das findet hier halt alles nicht statt. Es wird kein Raum etabliert, groß oder so, sondern bist manchmal dann in irgendwelchen Szenerien und sofort sind die in der Nahen und du siehst dann erst in so einer Halbnahen oder Halbtotalen, wo wir uns überhaupt befinden und so. Das, also es gibt halt nicht so diese klassische filmische Herangehensweise an so eine szenische Auflösung. Und ich finde eben, an so einem Film sieht man total gut, wie man das aber auch irgendwie braucht. Also weil dieser Film ist wirklich dadurch schon auch stellenweise echt anstrengend zu konsumieren.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin ja auch ein bisschen hin und her gerissen gewesen, weil aus filmhistorischer Sicht ist das natürlich großes Kino, so, weißt du, was du hier siehst.
Super krass.
Es ist schauspielerisch gut, du nimmst dir diese Emotionen ab und so, und das ist teilweise auch die Kamera, dass die so teilweise Dutch Angles uns eingesetzt haben, so einen schiefen Blickwinkel, weißt du, wo du denkst, Alter, das ist extrem gut für die damalige Zeit, so, weißt du, die Kinderschuhe des Films.
Ein paar wahnsinnig kreative Einstellungen, auch dann erst recht dann am Ende mit dem Scheiterhaufen, wie clever die das gelöst haben.
Ja, ist mega gut.
Also, das ist wirklich, also aus einer filmisch-handwerklichen Sicht, Wahnsinn. Aber es ist trotzdem nicht so, dass man das guckt und sich die ganze Zeit denkt, oh geil, mehr davon.
Ja, dieses anstrengend trifft schon. Das ist schon, gerade weil es auch ein Stummfilm ist, über die Laufzeit in diesem ein Setting.
Das kommt dazu, dass du dann eben die ersten zwei Drittel halt wirklich mehr oder weniger an einem Ort bist. Mhm. Und das nur in Close-Ups, das ist nicht ohne.
Ja.
Aber bei mir trotzdem so, dass ich am Ende dachte, krasser Scheiß.
Muss man gesehen haben. Finde ich auch.
Nee, ich fand's auch wirklich geil danach.
Ach so, du fandst es auch richtig geil. Ja, gut. Bei mir war es so hin und her. Wie soll ich den jetzt bewerten? Aus filmhistorischer Sicht bin ich definitiv sehr weit oben. Mhm. Aber der war schon zeitweise, als ich gesagt habe, boah, das kostet schon ein bisschen Kraft, diesen Film zu sehen. Das ist jetzt nicht gerade kurzweilig. Mhm. Aber natürlich auch immer wieder interessant. Durch die filmischen Geschichten, auch die Story, durch das Schauspiel von ihr und auch so diese, wie böse die auch aussahen, weißt du, diese Ankläger und so, wie die inszeniert worden sind. Und dann fand ich es auch großartig, auch hier wieder.
Und ich meine, wie verschwitzt die sind und so.
Ja, genau.
Also halt auch hier
auch so, wie viel du gesehen hast, weißt du, durch das Bearbeiten dieses Films.
Ja,
so durch
wie der restauriert ist.
Wahnsinn.
Holy shit, also wirklich zum Teil wahnsinnig geile und starke Bilder.
Ja, definitiv.
Und mich hat das schon gut durch den Film gerettet. Mhm. Weil ich immer wieder an einem Punkt war, wo ich dachte, also auch zum Teil so, boah krass, wie haben die das gemacht? Ich meine, die Nummer, ne, wo sie ihr den Arm punktieren.
Das war hart, ja.
Und das war halt real. Also war nicht die Schauspielerin, sondern war ein Stand-in.
Mhm. Alter, so aber haben die Blut abgenommen damals.
Die haben halt wirklich, mal Alter. Kurz den Arm aufgeschnitten. Oder halt da reingestochen, ja, schon heftig. Mhm. Und eben bei solchen Sachen habe ich die ganze Zeit gefragt, Alter, okay, wie? Mhm.
Verstehe ich.
Ja. Aber also wirklich sehenswerte Bilder und ein krasses Ding. Alter. Schon wirklich gut. Was der Herr Dreier hier gemacht hat. Und das ist echt geil. Ey. Mit einem Film sich mal kurz verewigt. Und dieser Film, der geht jetzt hart auf die 100 Jahre zu. Mhm. Und ist trotzdem wirklich was man gesehen haben muss.
Ja, aber schon für Filmliebhaber. Ja, jetzt nicht für,
für jedermann. Also klar. Wenn ihr mit Stummfilmen eh schon Probleme habt und eher so im Popcorn-Kino zu Hause seid.
Guckt euch die Action-Variante mit Mila Jovovich an.
Ja, weil das ist hier wirklich keine leichte Kost. Und eben, wie wir schon jetzt mehrfach erwähnt haben, mit einer ordentlichen Lauflänge. Mhm. Aber stark.
Aber ich habe jetzt den direkten Vergleich zu dem Prozess von John Dark.
Ja, erzähl.
Und das ist halt wirklich so, da war ich halt wirklich schnell gelangweilt, weil das ist zwar auch trocken, so diese Gerichtsverhandlung. Aber dadurch, dass es kein Stummfilm ist, hast halt, die Ankläger stellen halt eine Frage. Mhm. Jeanne d'Arc, glaubst du denn in diesem Moment Gott gehört zu haben? Mhm. Hast du dich in diesem Moment das und das gemacht? So? Und sie antwortet dann so kurz und knapp, so total, also so emotionslos, weißt du. Du siehst halt, das hat halt die gleiche Story wie die Passion der Jeanne d'Arc. Also die versuchen sie natürlich dann auch in eine gewisse Schublade zu packen, weißt du, oder versuchen sie dann so, dass sie selber halt von sich aus irgendwie in diese Fallen tappt, die halt legen, so weißt du, die Ankläger. Mhm. Aber es ist halt so dieses von denen, die stellen eine Frage, sie antwortet, sie stellen eine Frage, sie antwortet. Und so geht halt dieser ganze Film über. Zwischendurch sieht man sie in der Zelle, wie sie halt von den...
ein Gerichtsdrama.
Ein Gerichtsdrama. Aber ich fand, dass der hier mehr gepunktet hat, dadurch, dass du eben nicht alles nur so dieses Frage-Antwort, sondern du hast halt die Bilder, die auf dich gewirkt haben. Du hast das Schauspiel. Ich fand sie halt auch viel besser als die Schauspielerin, also der Jeanne d'Arc
aus den 60ern.
Insofern der hat von mir, glaube ich, 6 gekriegt oder so. Also den fand ich wesentlich langweiliger.
Mhm.
Und da ist das schon der bessere Film, obwohl er 30 Jahre zuvor gedreht worden ist. Auch geil. Die Bilder und diese expressionistische hat mir wesentlich besser gefallen, obwohl das tatsächlich fast derselbe Film ist.
Krass.
Sich kaum unterschieden.
Ja, so wirklich, was die hier mit Licht und Schatten machen,
ja, ja,
und mit diesen Close-Ups und eben generell zum Teil wahnsinnig kreative Einstellungen.
Mhm.
Hammer. Gibt's viele, wirklich viele Frames, die man sich ausdrucken und an die Wand hängen könnte.
Ja. Definitiv. Also schon zu Recht auf dieser Schneiderliste und auf anderen.
Ja. Und eben auch zu Recht beeindruckende Punkte. Zu denen kann ich jetzt mal kommen.
Mhm.
8,2 hat er auf IMDb. Kein Metascore. Ein bisschen strange finde.
Mhm.
Aber ist so. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 9,1. Das sind 98% Empfehlung. Ich weiß nicht, wie der nicht auf die 100 kommt. Vom Publikum 4,5 von 5. Ist auch nicht so scheiße. Letterboxd 4,4.
Ordentliche Zahlen.
Ja. Ja, der ist überall ganz oben. Da ist IMDb echt noch das Schlechteste mit seinen 8,2. Jetzt siehst du auch hier wieder, warum ist dieser Film nicht in der IMDb Top 250?
Das ist eine gute Frage. Da haben wir immer noch nicht ganz rausgefunden, woran es liegt. Aber es muss ja irgendwie dann runtergerechnet werden auf diejenigen, die dann gewotet haben.
Ja, ja, das muss auch mit einer Stimmanzahl oder so korrelieren. Mhm. Ja. So, jetzt darfst du raten. Oder da habe ich noch irgendwelche Traffics, die ich nicht... ach so, ja. Weil das ist ja wieder klar, aufgrund der, des Alters ist das hier natürlich wieder ein Film, wo es keine klassische, also es war nicht festgelegt, was für eine musikalische Begleitung es dazu gibt.
Mhm.
Da hat der Regisseur dann irgendwann etwas ausgesucht, was jetzt auch bei den meisten Fassungen wohl mit bei ist. Aber früher, also als der halt gezeigt wurde in Kinos, da war es, wie es damals halt war. So ein Gefreestyle dazu.
Okay. Kurz mal hier Johnny B. Goode reingespielt. okay, ich bin bei einer 8 auf jeden Fall bei dem Film.
Mhm.
Hat mir gut gefallen, aber mit leichten Abstrichen, weil es schon ein bisschen anstrengend auf die Dauer. Aber muss man mal gesehen haben als Filmfan. Ich sage, du bist noch ein bisschen höher und tippe auf eine 9.
Das ist richtig.
Ja?
Mhm.
Sehr schön. Starten wir beide mit einer 0.
Ja, es gibt eben so Filme, das war wie in diesem russischen Schwarz-Weiß-Film. Na, mhm. Es ist hart, ein Gott zu sein, oder es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, welcher war
es? Ja, es ist nicht leicht, ein Gott zu sein.
Ist ja auch sowas, Mörder anstrengend zu gucken, aber halt trotzdem irgendwie geil.
Ja, ja. Aber da passiert halt auch eine Menge in dem Film.
So ja,
im Gegensatz zu hier ist halt sehr minimalistisch, halt das, was gezeigt wird, kommt ja noch dazu.
Ja, fand ich aber nicht, dadurch nicht minder anstrengend.
Nee. Oder weniger. Aber hier, also gut. Der ist zwar auch schwarz-weiß und ein bisschen natürlich so dieses Existenzielle, aber du kriegst halt auch so Hühner ins Gesicht geworfen und so. Das ist natürlich, bringt dich auch schon ein bisschen über den Film. Du bist ja ständig, du bist ja fast schon 3D-Film da hier. Das ist nicht leicht, der Gott zu sein. Ey.
Okay, und
wenn also du Hühner das, ins Gesicht geworfen kriegst, dann ist das schon ein guter Film.
Dinge, die Guess für einen unterhaltsamen Film braucht. Hühner ins Gesicht werfen.
Ja. In der letzten Pokerrunde bei mir wurde ich sowieso ausgelacht, weil ich mir ein Video über Hühner angeguckt habe. So von wegen Best of Chickens, wo Hühner irgendwie komische Sachen machen.
Mhm. Ja gut, wenn man sonst nichts zu tun hat. Jedenfalls nochmal großen Dank an Nils. Das war ein sehr interessanter Film.
Ja, nicht der letzte interessante Film von Nils in dieser Episode, fällt mir gerade auf.
Und gibt 9 Punkte von mir.
Nice.
Ach so, ja, der andere ist auch von Nils.
Ja, der ist auch von Nils.
Oh,
das
geil.
Ist der Auftragsfilm von diesem Monat.
Ja, ist ebenfalls dann ist das ja seine Episode heute.
Seine Episode, Nils.
Ja.
Die widmen wir dir, ja, die Episode.
Ja, schön.
So, jetzt aber ein bisschen was Leichteres.
Mhm.
Wir waren im Kino.
Ja. Sehr viel leichter.
Ja, um einiges leichter. Und haben Bullet Train gesehen aus dem Jahr 2022.
Yes.
Von Antoine Fuqua produziert.
Mhm. Und David Leitch hat Regie geführt.
David Leitch hat Regie geführt, richtig. Er ist ja schon Action erprobt hier. Atomic Blonde, Deadpool 2, John Wick und was er alles geschrieben hat.
Mhm.
Und Regie geführt hat. Und das Drehbuch von Zach Olkiewicz, der von dem ist Fear Street 2. Noch nicht allzu viel gemacht.
Nee, 3 Credits.
Ja.
Aber basiert auf einem Buch von Kotaro Isaka.
Mhm.
Maria Beadle heißt das Buch, kam 2010.
Richtig.
Naja.
Na, jetzt bin ich mal gespannt.
Warum?
Wie du den fandest. Ja, ist ja ein Film, der jetzt schon ziemlich gefeiert wird hier da draußen in der Bubble und den richtig viele gut finden, wo sie sagen, endlich mal wieder ein unterhaltsamer Film im Kino und
ist
endlich
so,
mal wieder. Ja, der ist sehr hoch angesehen. Also viele, der wird hier wirklich mit 4 Sternen und so wird da überhäuft, wo ich denke so, okay, krass.
Du sprichst jetzt von deiner Bubble, weil so die Zahlen, finde ich, belegen das nicht.
Ich spreche hauptsächlich von meiner Bubble. Na, doch. Ich würde mal sagen, dass die auch hier wieder, also die Kritikerzahlen musst du mal von den normalen Publikumszahlen abstrahieren.
Naja, also eine 3,6 auf Letterboxd ist jetzt wirklich nicht wahnsinnig euphorisch.
Jetzt hast du die schlechtesten genannt, aber eine 7,5 bei IMDb und eine 3,9 bei Rotten Tomatoes.
Auch eine 7,5 ist nicht prall.
Eine 7,5 findest du nicht gut für so einen generischen Actionfilm?
Naja, also zumal der ist jetzt auch noch relativ neu, ne? Es wird auf jeden Fall noch fallen.
Also ich finde das überraschend viel für den Film, aber
ja,
gut,
okay. Gucken wir mal. Na gut, aber jetzt, dann kannst du ja gleich mal raushauen, so, das heißt, Leute in unserer Bubble, die feiern den, ja?
Die mögen den sehr. Also diese Letterboxd 3,6 treffen nicht auf meine Bubble zu, da sind auf jeden Fall, da häufen sich die Leute, die gesagt haben, Alter, was für ein geiler Film, was für ein Ritt, wie Spaß macht der denn und bla bla bla.
Okay. Hatten diese Leute dann aber auch bei Deadpool und anderen David Leitch Filmen so ihren Spaß?
Das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht in Relation gesetzt und habe jetzt recherchiert, wie die anderen abgeschnitten haben.
Nee, der sein können, dass das sind ja auch viele Leute, die du einfach kennst.
Mhm.
Bei dir in deiner Bubble.
Naja, bei mir sind es halt so um die 100, mit denen ich halt irgendwie connected bin. Und da haben den halt eine Menge gesehen. Für den Film sind halt auch viele ins Kino gerannt und haben sich den nochmal reingezogen. Aber ich kann mal aufrufen, so, dann haben wir hier mal so einen Vergleich. Also hier Dietz 3,5 Sterne. Tom 3,5. Atombomb 4 Sterne.
Ach, 3,5 ist dann schon gut, ja?
Naja, gut, viele sind halt hier bei 4,5 Sternen teilweise.
Okay.
Und Adrian 4 Sterne, ja, guck mal.
Mhm.
Bin mal gespannt, wie der bei dir abgeschnitten hat. Wollen wir die Story erzählen?
Ja.
Willst du?
Kann ich machen. Es geht um Ladybug.
Mhm.
Das ist die Figur von Brad Pitt, der ist Auftragskiller, vom Pech verfolgt. Und hat sich jetzt entschlossen, seinen nächsten Job ganz friedlich zu erledigen, weil er halt schon ein paar Aufträge hatte in letzter Zeit, die aufgrund seines Pechs schiefgelaufen sind. Und jetzt will er das Ganze möglichst gewaltlos über die Bühne bringen und nimmt deswegen auch keine Waffe mit zu seinem nächsten Auftrag. Dieser sieht so aus, dass er einen Bullet Train, also diesen Hochgeschwindigkeitszug von Tokio nach Kyoto nehmen soll.
Den gibt's ja wirklich, ja?
Ja, ja. Mhm. Und die Fahrt dauert auch exakt 2 Stunden und 8 Minuten, wie so lange wie der Film dauert. Das finde ich schon ziemlich nice auch. Wobei er jetzt natürlich nicht von Minute 1 an dem Zug ist, aber egal. Also er ist dann, macht sich auf den Weg in den Zug, wo er von seinem Händler via Telefon mitgeteilt bekommt, dass der Auftrag so aussieht, dass er eigentlich nur einen Koffer dort klauen muss.
Mhm.
Der ist markiert mit einem Aufkleber am Griff. Den soll er klauen und eigentlich am nächsten Bahnhof wieder aussteigen und ihr den Koffer bringen.
Mhm.
Ja, dass das aber natürlich nicht so einfach abläuft, das ist, glaube ich, gegeben. Ja, und dann gibt's in diesem Zug gibt's aber plötzlich eine Menge Leute, die was dagegen haben, dass er einfach diesen Koffer nimmt und geht.
Mhm.
Ja, das ist mal, glaube ich, die Handlung.
Also man könnte sagen, dass in dem Koffer vielleicht was da drin ist. Da ist halt das Lösegeld drin von einem Mafia-Boss. Die haben nämlich mit dem Geld, wollten die nämlich den Sohn befreien, der hat entführt worden ist von einem bestimmten Gangster namens White Death.
Ja, aber mit der Mafia hat er immer so gar nichts zu tun.
Ist das nicht? Wieso? Sind das nicht Mafiosi?
Nee, also wenn, dann sind es Triaden oder sonst was. Aber wird ja auch in einem Flashback erzählt, wie er in seine Position gekommen ist. Die Mafia hat damit nichts zu tun.
Naja, gut, okay. Jetzt nicht die Mafia per se, sondern ich dachte einfach nur so jetzt hier, von wegen, das steht jetzt für mich sehr allgemein als böse Buben.
Ach so,
als Gangster.
Der Gangsterboss ist gleichzeitig der Mafia-Boss. Okay, ja. Der hat was in Auftrag gegeben und da sind dann eben auch noch 3 Leute an Bord des Zugs, die in diesen Auftrag verwickelt sind. Im Grunde eigentlich noch viel mehr, aber das würde jetzt dann auch schon in den Spoilerbereich gehen, ne?
Aber der Koffer ist im Besitz dieser beiden Henchmen von dem Gangsterboss.
Ja, Tangerine und Orange.
Richtig.
Lemon, Entschuldige, Tangerine und Lemon heißen die.
Ah ja, stimmt, Lemon, ja.
Ja.
Ja, Tangerine und Lemon.
Tangerine ist der Einzige, den ich mir gemerkt habe aus dem Trupp.
Mhm. Und die haben den befreiten Sohn vom Gangster auch noch im Gepäck.
Mhm.
Richtig, ja. Und was du sagst. Und dann einige andere Killer haben dann ebenfalls Wind von diesem Koffer gekriegt und befinden sich ebenfalls auf diesem Zug.
Das ist hier echt schwer, was zu erzählen, ne? Weil es halt im Endeffekt dann natürlich mehr oder weniger jeder, den wir hier in dem Zug sehen, früher oder später was mit dem Koffer zu tun.
Ich stelle mir natürlich auch die Frage, genau, wo sind eigentlich die anderen Passagiere in diesem Zug? Also es wird zwar, in einem Moment wird zwar erwähnt, dass sämtliche Tickets halt von diesem Zug aufgekauft worden sind ab einer bestimmten Station.
Mhm.
Aber schon davor fragt sich so, okay, geht das?
Ja, vor allem auf der Strecke.
Eben.
Ne? Also, ja. Aber gut.
Draufgeschissen.
Gekauft. Ja, wie tief sollen wir jetzt noch auf die Handlung eingehen? Ich glaube, das ergibt sich vielleicht so ein bisschen, wenn wir über die Darsteller sprechen. Aber auch hier ist jetzt die Frage, wie viele von denen sollen wir erwähnen? Weil viele Cameos sind ja schon auch so ein bisschen der Witz des Films.
Es gibt schon ein paar Cameos, die ich hier nicht unbedingt erwähnen würde.
Okay.
Aber eins schon.
Ah ja?
Ja, weil ich schon ganz lustig finde, dass das so mittlerweile so ein krasses Klüngel geworden ist, dass die immer so gegenseitig irgendwie in den Film auftreten. Das finde ich schon ganz witzig. Aber wir können zumindest die Besetzung von dem Zug erwähnen. Also.
Naja, okay. Ja, dann mach du mal, weil ich wüsste nicht, wen ich hier erwähnen soll und wen nicht.
Okay, also erstmal Brad Pitt spielt die Hauptrolle. Er spielt diesen besagten Berufskiller Ladybug hier in der Hauptrolle, der hier ganz gechillt diesen Koffer da eigentlich sichern will. Und diese beiden Killer, die ich genannt habe, die im Besitz des Koffers sind, werden gespielt von Brian Tyree Henry, Paperboy und Aaron Taylor Johnson, den wir aus Kick-Ass zum Beispiel auch kennen.
Mhm.
Und dann haben wir so verschiedene Kandidaten am Zug, also der besagte Sohn vom Gangsterboss, Logan Lerman, Percy Jackson himself. Und dann ist noch auf dem Zug, ist am Start Joey King, Bad Bunny, den ich eher so aus der Musikszene kenne.
Eher ist gut.
Ja. Eigentlich nur. Sazzy Beetz ist dabei und Hiroyuki Sanada, den wir erkennen. Ja, und dann, finde ich, kann man erwähnen.
Naja, sein Sohn, der ist auch recht bekannt, ne? Also der jetzt in der Handlung seinen Sohn spielt.
Ist der bekannt?
Ja, Andrew Cochi. Naja, der ist halt Snake Eyes. Und der war ja auch bei Peaky Blinders, war der auch dabei. Und der hat in dieser Warrior-Serie, war er ja der Protagonist. Also der Typ ist schon large. Auf jeden Fall.
Ja, dann erwähne ich den nur noch. Mir hat er jetzt nichts groß gesagt, deswegen habe ich mir den jetzt nicht rausgeschrieben.
Okay.
Aber kann sein, ja, da kannst du ja noch ergänzen.
Naja, also ich meine, das ist ja bei den meisten Leuten, die hier auftauchen, das ist natürlich niemand zufällig dabei.
Definitiv. Und ich finde schon ganz lustig, also die hörst du eigentlich schon an der Stimme, weil das ist jetzt wirklich kein Geheimnis, weil du hörst an der Stimme nämlich die Auftraggeberin von...
Sind nicht alle so gut mit Stimmen erkennen, wie
meinst
du
das? Meinst du, das wäre schon ein Spoiler?
Wenn Nein, natürlich. Also für mich, ich scheiß da eh drauf jetzt, weil ich finde eigentlich... Keiner der Auftritte hier wäre jetzt ein krasser Spoiler, aber deswegen entscheid du das mal.
Also es gibt so zwei, drei, die ich schon interessant finde, aber man kann schon erwähnen, dass die Stimme, die Aufträge gibt, dass das Sandra Bullock ist. Und wenn wir mal rekapitulieren, wo Sandra Bullock und
Brad Pitt
noch mit einer weiteren Person vielleicht zusammen in einem Klüngel in den letzten Filmen noch unterwegs waren, ist das schon witzig. Kann man sich den einen auch noch zusammenreimen, der irgendwie in einem Cameo da auftaucht. Aber es sind noch so zwei, drei andere Momente, die ich schon ganz witzig fand, mit denen ich jetzt nicht gerechnet habe.
Wobei, hast du Lost City gesehen?
Nee, gesehen habe ich ihn nicht.
Boah, Alter.
Ach, den hast du auch schon geguckt?
Ja, ja.
Kommt der noch, ja?
Nee.
Den lässt du
gar keinen Bock drüber zu sprechen, ja.
So harmlos?
Ja.
Okay.
Nicht der Rede wert, wirklich.
Ja, ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte so, vielleicht gehört er zu den Filmen, so wie Lebe lieber ungewöhnlich, die zwar harmlos sind, aber trotzdem ganz nett so zum Gucken, weißt du, und ganz witzig.
Naja,
so, ich mag ja eigentlich so eine harmlose
Filme. Ja, man kommt da natürlich gut durch, aber da ist halt auch so, dass der Trailer ein bisschen mehr erhoffen ließ, als der Film dann schlussendlich liefert. Aber das ist jetzt die Frage, das könnte man bei diesem Film vielleicht auch so sehen. Mal gucken.
Aber ich meine, jetzt können wir auch mit der Katze aus dem Sack rausholen. Also Channing Tatum ist auch in einen kurzen Momenten zu sehen.
Ja.
Aber der ist für mich sowieso der König der Cameos, Alter.
Sowieso,
klar. Ey, wie viel Film der, ob jetzt Hateful Eight oder ganz krass.
Seine Rolle bei Free Guy. So lustig,
seine Rolle bei Free
Alter.
Guy, aber auch mein Highlight bei This is the End. Ja,
ja, ja klar.
Und immer kleine Rollen und immer selbstironisch sich selbst auf die Schippe nehmen. Ja. Er ist wirklich der King von diesen Cameos. Bei Kingsman hat er auch eine voll kleine Rolle und so. Da taucht er immer nur so sporadisch auf.
Ja, wobei für den zweiten Teil haben sie sogar mit ihm geworben. Also so klein war seine Rolle nicht.
Na, die Rolle an sich, also hast du den Film gesehen?
Ja, aber gerade jetzt bei Kingsman 2 war es definitiv mehr als ein Cameo.
Ja, das war mehr als ein Cameo. Das definitiv. Aber er ist sich nicht zu schade, jetzt nicht unbedingt immer die Hauptrollen zu übernehmen, sondern auch mal so
Nö, eben.
Mal so vorbeizuschauen. Das finde ich ganz cool bei ihm.
Eben, und es hat was wahnsinnig Selbstironisches. Das ist halt sehr sympathisch.
Und die scheinen sich gut zu verstehen hier. Brad Pitt und Channing, weißt du, und dann Sandra Bullock wieder, ja, weißt du, dass die wieder so gegenseitig in ihren Filmen mitspielen. Das ist schon ganz witzig, ja, dass das so ein Klüngel ist.
Und dass jetzt bei David Leitch dann auch noch ein Herr auftaucht, mit dem er schon viel zusammengearbeitet hat, ist jetzt, glaube ich, auch keine große Überraschung. Aber ja, erzähl mal weiter.
Ja, ja, also mehr würde ich von der Besetzung hier nicht erwähnen. Es
gibt
schon,
okay,
gibt schon noch einen interessanten, ein, zwei interessante Gesichter, die da auftauchen.
Alright.
Aber das sind erstmal so die Namen, die ich nennen würde. Teilweise, wie ich finde, so ein bisschen verbraten. Also Zazie Beetz und auch Bad Bunny fand ich richtig cool. Da wird halt so eine Side-Story aufgebaut. Die kommen halt kurz, werden die halt ins Zentrum gerückt. Und dann sind die aber auch genauso schnell auch wieder weg. Finde ich halt ein bisschen schade so. Also
okay, also von Bad Bunny hätte ich nicht mehr gebraucht. Das hat mir schon mehr als gereicht. Was man
großartig.
Okay, wow. Da bin ich weit von entfernt.
Okay.
Was ich interessant...
Das war eine meiner Highlights auf jeden Fall, diese Rückblendszene von ihm und wie sie ihn da eingeführt haben.
Okay.
Den fand ich richtig gut.
Was ich interessant finde, das wusste ich nämlich nicht, dass David Leitch mit Brad Pitt schon recht lange zusammenarbeitet. Mhm. Weil der schon in Fight Club sein Stunt-Double war.
Ja, der ist schon lange.
Ich wusste nicht, dass der Stuntman war.
Der macht lange den Stuntwork für Brad Pitt, schon Ewigkeiten.
Ja.
Vielen von seinen Filmen.
Ja, hattest du es auf dem Schirm?
Hm, das wusste ich. Dass okay. David Leitch früher als Stuntman aktiv war, deswegen ja auch diese Affinität zu diesem Action-Genre, weil er auch die ganzen Leute kennt und weil er halt weiß, wie das läuft und deswegen ist das so seine,
ja, aber ich finde sein Steckenpferd. Dass man, also klar sind die meisten seiner Filme sehr actionlastig, aber ich finde jetzt, also gab schon den einen oder anderen, den ich auch wirklich erzählerisch richtig gut fand. Und das ist jetzt auch nicht, also so viele Stunt-Leute, die dann auch Regie führen, gibt es ja nicht. Aber es gibt ja schon noch das ein oder andere prominente Beispiel. Mhm. Und das läuft nicht immer so gut, finde ich.
Ja.
Deswegen, ich habe das, ja gut, aber ich habe auch mich nicht mit seiner Geschichte beschäftigt. Fand ich nur interessant.
Ja, nee, das habe ich schon mitbekommen irgendwann. Ist schon interessant, wie lange sich dieser Film hingezögert hat. Weil im Oktober 2020 begannen die Dreharbeiten zu Bullet Train. Und natürlich auf Unterbrechungen durch Covid und Co. August 2022 ist er letztendlich dann im Kino gestartet, hier in Deutschland.
Ja, ich finde jetzt, also 2 Jahre zwischen Beginn der Dreharbeiten oder nicht mal 2 Jahre zwischen Beginn der Dreharbeiten und Release ist jetzt nicht so, gerade unter Covid, wirklich nicht lang.
Findest du nicht viel?
Nee, Alter.
Weiß nicht, also.
Also du hast bei vielen Filmen, hast du ja wirklich mindestens ein halbes, eher mehr Jahr CGI, Nachbearbeitung, Post-Production-Kram, bla. Deswegen, ich finde es gar nicht so viel, aber okay.
Also ich glaube, es gibt größere Filme, die dann schneller ins Kino gekommen sind, als der hier jetzt, was so größere Produktionen angeht. Also ich glaube, Jurassic World und so ist als Beispiel, ist jetzt danach zum Beispiel erst in den Dreh gekommen und der lief vor Bullet Train an. Also es sind so, sind für mich immer noch größere Produktionen, finde ich schon, ja, krass.
Wirklich? Haben die danach gedreht?
Ja, ich glaube ja. Die Dreharbeiten fingen danach an. Die haben die relativ schnell auf die Reihe gekriegt.
Okay, krass.
Ja.
Alright. So, wie fandst du das denn? Also, haben wir schon rausgehört, Bad Bunny war dein Highlight.
Den fand ich cool.
Bei so einem Line-Up echt krass.
Ja, ja, und ich fand auch die einzelnen Charaktere, finde ich cool, aber ich muss mich dann schon wundern über manche Bewertungen und manche Feiereien von den Filmen, dass sie jetzt sagen, so, wow, jetzt endlich mal wieder was fürs Actionherz und so. Das ist wahrscheinlich den Film, den ich als okay bezeichnen würde. Bullet Train. Das war okay. Also er war unterhaltsam und nett, wie du es wahrscheinlich sagen würdest. Aber jetzt auch nichts Besonderes. Also ein weiterer von diesen Smoking Aces, Tarantino, Guy Ritchie Klonen, wo halt vor einem Mord halt extrem viel Dialog gesprochen wird und extrem Wert auf Coolness gelegt wird. Ich mochte Brad Pitt halt sehr.
Gerade diese vermeintlich harmlosen Dialoge, die dann solche Auftragskiller irgendwie führen. Das ist natürlich, also es gibt hier diverse Tarantino-Ähnlichkeiten.
Und diese Backstory natürlich dann in die Kindheit, ja, und so, weißt du, so eine Flashbacks und so, das ist natürlich auch so typisch.
Dass Charaktere mit so einem Titel etabliert werden, du hast irgendwie so ein Freeze-Frame und dann steht da eben The Wolf, ja, oder sowas, wie die alle heißen auch.
Hat man schon mal irgendwo gesehen.
Das ist definitiv Richie und Tarantino und sonst habe ich auch in einigen Kritiken gelesen, eben nicht mal angeguckt, so wie der Metascore zustande kam und da einiges Interessantes gelesen, weil das ist fast jeder zieht zwangsläufig diesen Vergleich. Mhm.
Ja, finde ich nicht unpassend. Was ich sehr gut fand an dem Film ist tatsächlich Brad Pitt, weil so selbstironisch wie er durch diesen Film gestolpert ist, so, weißt du, so, also sehr, der hat sich offensichtlich sehr viel Spaß an dem Dreh gehabt und er ist halt, man muss halt sehen, der Typ ist halt fast 60 so. Und für fast 60 ist das schon wirklich eine coole Sau. Ist
Ja, ja.
Zeigt klar. Er hier auch.
Ja, auf jeden Fall.
Gerade so diese Szene mit der Kloschüssel und so, weißt du, wo er in der Kloschüssel sitzt und so, das ist schon sehr witzig, also was er da macht, so, wo sich die Haare füllt, so in dieser Kloschüssel und so, das macht er schon gut.
Ja.
Ich mochte bestimmte vermeintlich total unwichtige Details in dem Film, die dann so später Sinn machen. Ich glaube, man nennt das so Red Herrings in Filmen, weißt du, dass so rote Heringe gelegt worden sind, wie zum Beispiel die Wasserflasche, die ja dann wirklich ins Zentrum gerückt wird, wo du denkst, alles klar, das ist schon ganz cool gemacht. Da zeigt er ein paar kluge Ansätze. Aber insgesamt jetzt auch hat er nicht das Rad neu erfunden. Und ich fand auch dieses CGI, wo der dann im letzten Drittel dann komplett irgendwie abgedreht ist, das war mir auch zu viel. Da sind wir wieder so Film in Zügen, so ist halt irgendwie, kriegen mich nicht.
Okay. Ja, was ich abgefahren finde, dass der, also mich hat der zwischendurch wirklich immer wieder so ein bisschen verloren, weil der, ich finde, der hat Längen. Mhm. Und das finde ich so krass, weil auch hier wieder der Trailer suggeriert dir natürlich was komplett anderes, ne? Dass es hier von Anfang bis Ende entweder lustig oder actionreich ist. Und ich finde, der ist dazwischen immer wieder abgeflaut. So. Und eben manche Charaktere fand ich ziemlich lame. Allen voran, glaube ich, wirklich tatsächlich eine sehr zentrale Rolle, die von Joey King.
Ja, fand ich auch.
Und ich meine, ich fand die ja in Zeroville super. Ich glaube, hat die einen Emmy gewonnen für The Act? Auf jeden Fall war sie nominiert.
Die hat den Emmy gewonnen für The Act.
Ich meine, Alter, die Dame ist 23 Jahre alt und hat 72 Credits, Alter.
Das ist krass.
72, Mann.
Richtiges Arbeitstier.
Also das musst du in dem Alter erstmal hinkriegen. Ich meine, klar, die ist tatsächlich schon, hat sie sehr früh angefangen, aber
das ist wirklich eine
krasse Zahl. Und die spielt ja auch gut und alles, aber Alter, ist das viel, hey. Trotzdem, ich fand eben ihre Figur hier so ein bisschen lame. Für mich wirklich das absolute Highlight, weil ich fand auch Brad Pitt, ja, das war nett. Ich fand das so ein bisschen redundant mit diesem vermeintlichen Pech, was er dann hat. So, wie auch immer. Für mich hier wirklich der Scene-Stealer schlechthin oder wahrscheinlich dann sogar der ganze Film-Stealer, Aaron Taylor Johnson. Ich habe mich über jede Szene mit ihm tierisch gefreut, Alter. Der hat das komplette Ding gerockt. Der hat das so, also für mich ist er hier wirklich das Highlight des Films.
Ja.
Und ja, da konnte ich dann eben auch über Leute wie Bad Bunny hinwegsehen und so. Weil der ist für mich hier schon rausgestochen. Also ich fand den nicht gut. Ja.
Na, der hat mir gefallen.
Also Hayao Sanada, da freue ich mich eh immer, wenn ich den sehe, weil wir hatten hier schon Helix, Mortal Kombat. Ich glaube, über Westworld haben wir noch nie gesprochen, aber der Typ hat ja auch schon
rezensiert.
Westworld?
Ja.
Echt?
Westworld ist abgehakt.
Okay. Also jetzt erst zu Ende geguckt. Da müsste ich dann vielleicht mal Punkte nachreichen, oder? Weil wir haben, also ich habe nicht drüber gesprochen, oder?
Nee, ich hab Westworld mal rezensiert, ja. Aber klar, kannst du Punkte jederzeit in die Tabelle nachschmeißen.
Weißt du noch, wo du da gelandet bist, punktmäßig?
Das ist jetzt die Frage. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe nach der dritten Staffel rezensiert.
Meine ich auch, ja.
Ich habe ja die Filmliste hier.
Ja, jedenfalls, also klar, das Line-Up macht hier natürlich eine Menge Wett, so, das macht viel Spaß, aber ich fand tatsächlich, der hätte einen Ticken kürzer sein können.
Ja, der ist natürlich auch mit 127 Minuten, ist der auch nicht gerade kurz. Das wäre auf jeden Fall, der Film hätte gewonnen, wenn das so 90 Minuten wäre.
Ja,
ich meine, du wirst ja direkt reingeschmissen in die Handlung, es geht ja gleich los, weißt du, du bist in diesem Zug, eigentlich ist ja da nicht so wenig Vorgeplänkel.
Ja, so die ersten 10, 15 Minuten, da hätte ich das Problem, glaube ich, auch nicht gehabt. Aber dann hat der wirklich manchmal Passagen, wo ich dachte so, ey Leute, jetzt müsst ihr echt mal wieder in die Pötte kommen.
Ja. Also Westworld bist du hier mit einer 10 drin und ich mit einer 9,5. Du
ja,
hast das schon Punkte genannt.
Und ich glaube, das würde ich wirklich
downgraden.
Ja, also erst recht nach der letzten Staffel jetzt.
Auf?
Keine Ahnung.
Achso, ich habe jetzt schon reingeklickt in das Kästchen, wenn du willst. Okay.
Du bist bei 9,5.
Soll ich dich mit einer 6 hier eintragen?
Nee, aber auf 9 werde ich die downgraden.
Auf 9, okay. Und schon bin ich höher bei Westworld.
Ja, aber du hast ja die letzte Staffel auch noch nicht komplett gesehen.
2 Folgen fehlen mir noch.
Okay. Und bist du noch bei den 9,5?
Es wäre ein bisschen. Ich finde die schon am schwächsten von allen, sagen wir mal so. Aber das ist immer noch, was Science-Fiction-Kost angeht, schon ein krasses Ding. Und ich würde damit ja auch die anderen Staffeln so ein bisschen runter werden. Und die waren einfach groß. Deswegen würde ich wahrscheinlich bei einem.
Ja, aber was ich der halt jetzt einzeln vorwerfen würde, kann, Alter, ist, dass die mich inhaltlich verloren hat in der letzten Staffel. Ich fand es alles so belanglos plötzlich.
Naja, das hat so, das ist dieses Problem, so, dass kaum Konsequenzen hat, so, weißt du, was da passiert.
Ja,
so, das finde ich halt schade. Aber wiederum die Szenerie, die sie um Dolores aufbauen, finde ich schon krass. Also was für eine Rolle sie jetzt spielt in dieser vierten Staffel. Das ist schon wieder so dieser eine Moment, wo dann so, weißt du, wo so diese Stadtnachbildung vor ihr war, so, da dachte ich schon so, wow, okay, das ist schon ein krasser Kniff.
Ja. Ja, nee, trotzdem.
Also ihre Charakterentwicklung finde ich mega. Dann andere, ja, okay, die mit geil finde ich auch diesen Zeitsprung von der Tochter von Jeffrey Wright. Finde ich auch sehr gut.
Du meinst von Aaron Paul?
Nee. Ja, von Aaron Paul. Entschuldigung, von Aaron Paul, ja, genau. Nicht von Jeffrey Wright. Also die hat schon auch ihre Momente, aber ist von allen die Schwächste, stimmt schon.
Alright.
Ja, gut, jetzt.
Zurück
zu Bullet Train, genau.
Es klingt wirklich so, als würden wir das recht ähnlich sehen, ne?
Ja, es klingt so. Hätte man den ein bisschen gestrafft und ein bisschen weniger CGI-Brumborium am Ende. Ich meine, man hat auch gesehen, so, die haben aufgrund von hier filmischen, dadurch, dass sich das so in die Länge gezogen hat und dadurch, dass Brad Pitt auch nicht mehr Zeit hatte für die kompletten Dreh, hat man die Second Unit nach Japan geschickt, die da irgendwie die Umgebung gefilmt haben. Und das hat man dann, den Hintergrund hat man dann per CGI an diesen Film eingefügt. Und das sieht man zum Beispiel auch, dass das irgendwie wirkt das nicht so organisch, so, dass das alles so.
Ja, ich finde.
Das wirkt eine Menge davon gekünstelt, finde ich.
Ist so, ich finde aber, da haben die Not so ein bisschen zu tun gemacht, weil der ganze Film hat ja so einen recht artifiziellen, bunten, vermeintlich japanischen Look, weißt du, so dieses überall Neonfarben und die Schriften und alles.
Das war ganz geil,
und
ja.
Und deswegen, ich finde, so da fügt sich das ganz gut ein, dass das so ein bisschen was hat, was so sehr künstlich aussieht.
Ja, das stimmt schon, ja. Gut, das hat ein bisschen diesen Comic-Style gehabt, das stimmt schon.
Naja.
Ja, aber jetzt auch nicht der großartige, krasse Film. Also, kann man machen zwischendurch.
Ja, knappe 86 Millionen hat er gekostet. Und ich weiß, also das, was ich hier rausgeschrieben habe, ist jetzt natürlich schon wieder ein paar Tage her. Da war er bei knapp 120 Millionen Einspiel. Und ich habe gelesen, dass der gerade den größten Release hat, mit Abstand. Also, dass Sony sich da wohl tierisch ins Zeug gelegt hat.
Also siehst du schon an der Trailerfrequenz, ey.
Ja, erstens das und dann stand ja auch immer dabei exclusively in theaters. Und das, ja, haben die wörtlich genommen und haben das wirklich in sehr, sehr vielen Kinos in den Staaten released. Insofern kein Wunder, dass den schon viele gesehen haben. Also auch hierzulande hat er natürlich einen entsprechend großen Release bekommen.
Ja, das stimmt. Ich fand den Fun Fact ja interessant, dass die Rolle von Brad Pitt als Ladybug teilweise so autobiografische Züge trägt, weil auch der vergisst ja auch mal, woher irgendwelche Leute kennt. Und ich habe das nicht gewusst, dass Brad Pitt in seinem Privatleben, dass der so ein bisschen gesichtsblind ist. Dass der so umgangssprachlich praktisch gesichtsblind, dass der so einen Kontext braucht, wo er Leute kennengelernt hat, weil nur jetzt, er sieht jemanden und weiß nicht, wo er den schon mal gesehen hat, sondern braucht irgendwie da einen Tipp. Und das finde ich krass, das habe ich nicht gewusst. Es hat seine Rolle hier auch und dass er das im Privatleben auch so, dass man ihn erinnern muss, so woher man ihn mal kennengelernt hat, das finde ich auch abgefahren.
Wäre mal interessant zu wissen, wie weit das geht.
Ja.
Ob er dann irgendwie von seiner Frau auch die Filmografie jederzeit im Regal stehen haben muss, um zu wissen, mit wem er es da zu tun hat.
Gute Frage, ja. Jennifer who? Die von Friends, Mann.
Ja.
Mit der warst du zusammen 10 Jahre.
Ach, nicht die aus Tomb Raider. Ah, okay.
Ja. Witzig. Ja, das habe ich nicht gewusst. Ja, Bullet Train. Hast du noch was?
Nö.
Naja, dann lass uns Punkte nennen. Müssen wir nicht.
Okay, 7,5 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 49.
Ja.
Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5,6. Das ist nicht gerade ein Kritikerliebling.
Nee, hier nicht.
Publikum 3,9. Und auf Letterboxd war mein Stand eine 3,6.
Die habe ich auch hier zu stehen.
Okay. Und jetzt wir. So, wer fängt an? Jetzt kannst du so langsam nicht mehr kommen mit, du liegst ja immer vorne.
Weil ich jetzt mal 2 Runden gewonnen habe.
Ich weiß nicht, wie es aktuell steht.
Ich fange an. Ich glaube, wir stehen bei einem Remis gerade.
Ach so.
Dann
ist er eh.
Ich sag, du bist bei einer 7,5. Ich habe hier auch geschwankt. So wie du gerade nachdenkst, ob ich schwanke. Oder wohin du schwankst.
Ja, fuck, das ist halt wirklich ist ziemlich klar in einem Bereich, aber es kommen halt 2 Zahlen in Frage. Ich kann mich nicht entscheiden, ich hasse es. Ich sag, du bist bei einer 7.
Triffst mit der 7 voll ins Schwarze.
Ah, wunderbar.
Ich habe kurz zu der 6,5 tendiert, das war wahrscheinlich dein Schwanken. Oder nach oben?
Nee, ich habe tatsächlich nach oben überlegt.
Hast du nach oben? Nee, das wäre tatsächlich eventuell sogar eine 6,5 geworden, weil ich am Ende schon ein bisschen ernüchtert daraus komme und dachte, so, okay, das war maximal okay, aber nicht mehr. Mhm. Aber eine 6,5 kam mir dann doch zu hart vor, deswegen habe ich dem eine 7 gegeben. Also 7,5 war ich nie.
Okay, das witzig. Ging mir tatsächlich genauso. Ich habe bei mir zwischen 6,5 und 7 geschwankt und dachte dann aber, naja, so gut gemeinte 7 Punkte.
Einigungsklingel für Bullet Train, sind wir beide bei 7.
Und du hast aber einen halben Miesen dadurch gemacht.
Ich habe einen halben Miesen dadurch gemacht, ja.
Ja, okay, dann das ist ja krass, hey. Wenig Euphorie für Bullet Train.
Ja.
Was ist da los in dieser Bubble?
Ja, keine Ahnung, warum der so. Also die feiern ihn übermäßig, kommt mir so vor. Also gerade so persönlich so die Leute, die wir hier kennen halt so.
Also Aaron Taylor Johnson fand ich sensationell. Bei Brian Tyree Henry, fand ich auch gut. Da dachte ich mir die ganze Zeit so mit diesem Britisch, wirkte irgendwie halt befremdlich. Mhm. Und dann fand ich das Ding mit dieses ganze Ding mit den Zügen, was er immer...
Das fand ich schon ganz witzig.
Ja.
Diese Bezüge zu dieser Kindersendung.
Also gut, dass es am Ende nochmal einen Ausschlag gibt, das fand ich ganz cool. Aber insgesamt, naja, hat auch viel Zeit gekostet, diese ganze Zugnummer.
Naja, klar. Ich hoffe auf den nächsten Film, der im Zug spielt. Vielleicht gefällt der mir dann besser.
Witzig, dass du da so einen beschissenen Track Record hast, wenn es um Filme geht, die in Zügen spielen.
Track Record. Ha! No pun intended.
Nee, nicht mal, ja.
Nice.
Okay.
Gut.
So, jetzt du wieder, wa?
Ja, dann mache ich mal weiter und gehe direkt weiter in die nächste harmlose Schiene und habe mir eine UK-Serie auf Netflix angeguckt. Und die ist tatsächlich sehr, sehr harmlos. Creator und Hauptdarsteller des Ganzen, das ist nämlich ein Herzensprojekt von ihm, weil hier ist sehr viel Autobiografisches drin, Idris Elba. Und der hat die Serie zusammengeschrieben mit Gary Reich. Das sind die beiden Creator. Und wie wir wissen, ist Idris Elba, oder vielleicht wissen das einige auch nicht, dass der, was sein Herz angeht, oder sein Herzensprojekt und sein Lieblingshobby, ist nicht das Schauspiel, sondern es ist die Musik. Denn der Typ ist DJ.
Ach, okay, witzig. Habe ich auch die erste Staffel gesehen, aber ich wusste nicht, dass die jetzt auf Netflix ist.
Kommt doch an, welche du meinst. Turn Up Charlie?
Nee.
Welche meinst du?
Wie hieß die? Irgendwas mit I. Wo es um seine Jugend geht und das auch so die Anfänge des DJing.
Ist das ein Doku?
Nee. Aber dann ist das ja offenbar nicht auf Netflix. War, glaube ich, eine BBC-Serie. Ich dachte nur, das passt gerade alles zusammen, was du erzählst. Aber okay, jetzt hast du Turn Up Charlie geguckt.
Ich habe Turn Up Charlie geguckt. Das sind nur 8 Episoden, gehen ca. 25 Minuten und habe ich mir mal angeguckt. Das ist 2019 schon auf Netflix rausgekommen, hatte ich schon die ganze Zeit auf meiner Wunschliste. Und das habe ich mir jetzt mal reingezogen, die 8 Episoden, und kann jetzt mal ein Fazit ziehen. Und wie gesagt, Idris Elba ist ja selbst DJ in seinem Leben. Der hat unter anderem auf der Hochzeit von Harry und Meghan aufgelegt. Das habe ich nicht gewusst, dass der DJ war auf der Party.
Okay.
Und nach eigenen Erfahrungen spielt er hier praktisch den besagten DJ Charlie aus dem Titel. Charlie hatte mal einen Hit vor etlichen Jahren. Die besten Jahre sind vorbei. Niemand kennt ihn mehr. Er ruht sich immer noch aus von dieser einen Single so. Und auf Party sagt er halt so, weißt du noch, ich bin der und der, der dieses Lied rausgebracht. Und alle fragen so, wer? Mittlerweile sind da andere Stars irgendwie, die ihm den Rang abgelaufen haben. Kriegt kaum noch Jobs. Und er nimmt dann letztendlich aus Geldmangel oder aus Geldproblemen nimmt dann einen Nanny-Job bei seinem Schulfreund David an. Der wiederum ist ein bekannter Schauspieler. Hat so verschiedene Schauspieljobs, tut um die Welt, hat gerade ein Angebot für ein großes Superhelden-Ding. Und deswegen ist er kaum zu Hause und braucht so ein bisschen eine Nanny oder einen Aufpasser für seine kleine Tochter. Die ist 12 circa, heißt Gabrielle. Mhm. Und auf die soll er aufpassen, denn die baut eine Menge Scheiße. Seine Frau wiederum ist eine sehr angesagte DJ und Produzentin. Die wird gespielt von Piper Perabo.
Ach, die gibt's noch.
Die gibt's noch. Das ist die Dame aus Coyote Ugly und so.
Coyote Ugly.
Genau, Coyote Ugly hier aus um die 2000er-Wende. Und die hat man hier wieder aus der Versenkung geholt und spielt praktisch die Frau von David und die Mutter von dem kleinen Kid. Mhm. Es geht schon mal da los, dass diese kleine 12-Jährige ist halt Gabrielle, die ist halt super nervtötend. Die ist halt eine Besserwisserin, die ist halt ein richtiges Arschlochkind. um mal jetzt wirklich ein Arschlochkind zu nennen, die nervt halt übelst. So, weißt du, okay. Die weiß halt alles besser, will sich halt nicht sagen lassen, ist halt, keine Ahnung, ist halt so eine, die auf einer Party zum Beispiel von der Mutti so, als die da irgendwie so eine DJ-Premiere hat, ist sie halt eine, die zum Feuerlöscher rumsprüht, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken so und irgendwie für Chaos zu sorgen. Also die macht immer eine Menge Scheiße. Und deswegen hat Charlie auch alle Hände voll zu tun, die da in den Griff zu kriegen, aber im Laufe der Serie freuen die sich natürlich so ein bisschen an. Und Charlie wiederum chattet ab und zu mit seinen Eltern, wohnt bei seiner Tante mit seinem Cousin, glaube ich, noch zusammen und die sind so typisch Patois. Mhm. So, weißt du, hat so viel so jamaikanische Gerichte werden da gekocht und sie hat halt so eine Schnodderschnauze. Der Cousin ist halt so ein Tu-nicht-gut, so ein Kiffer.
Aber warte mal, sicher, dass es Jamaika ist, sein familiärer Background?
Ich glaube schon.
Ist nicht irgendwie Trinidad Tobago oder so?
Ja, hundertprozentig sicher bin ich mir nicht sicher, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung.
Ja.
Mittelamerika, Südamerika, irgendwie da so der Bereich.
Okay.
Jamaika, Trinidad kann es auch sein, also irgendwas in der Richtung, auf jeden Fall irgendwas Karibisches. Mhm. Und Charlie chattet halt ab und zu mit seinen Eltern, mit denen hat er kein paar Sünden, also die wohnen halt ein bisschen weiter weg und er chattet mit denen und verkauft sich den Eltern, als wäre er immer noch der krasse Musikstar, Produzent, DJ und tut halt immer so, als würde er in seinem Büro sitzen, obwohl er irgendwie keine Hose anhat und sowas und dreht halt den Laptop so, dass es halt irgendwie fancy aussieht. Mhm. Und seine Eltern denken, er ist so, aus unserem Sohn ist richtig was geworden, weißt du. Er schickt den halt immer so das Geld, obwohl er kein Geld hat, sondern damit er ihn so ein bisschen unterstützt und tut so, als wäre er so der große Star, obwohl er schon lange kein Star mehr ist und sich immer noch darauf ausruht, dass er mal irgendwie eine Platte rausgebracht hat. Mhm. Ja, der Humor ist nicht besonders lustig, das ist alles sehr, sehr harmlos. Dann aber rum hast du so wildes Gekokse auf irgendwelchen Partys, der geht halt auch nach Ibiza irgendwann mal und da gibt es auch eine Storyline, die da spielt. Und das ist alles so lame. Also du hast dann diese typischen Witze, wo er dann so eine Braut abschleppt von so einer Party oder von so einer Hochzeit, die landet dann bei ihm und dann, während sie halt mit ihm rummachen will, läuft halt irgendwie eine Platte und er fängt dann darüber an zu diskutieren, so wie geil Musik eigentlich von Platte klingt im Gegensatz zu einer CD, so weißt du, weil eine Platte halt viel organischer ist und so weißt du. Und da siehst du halt so, dass er so als DJ praktisch, dass so dieses DJ-Herz an ihm hängt so und dass er hier versucht zu überzeugen, so wie krass diese, hörst du nicht, wie krass diese Vinylplatte gerade klingt und so und sie will einfach nur so irgendwie einen Blowjob oder so, oder keine Ahnung, will einfach nur vögeln. Und das sind so Momente, wo ich dann denke, ja, lustig ist es nicht wirklich so. Also man merkt schon, dass ihm das gefällt und dass er mit Herzen dabei ist und dass er mal irgendwas drehen wollte, wo halt so ein bisschen seine autobiografischen Geschichten damit drin sind. Aber ich habe es ja schon mal erwähnt, ich finde, der funktioniert so richtig. Idris Elba funktioniert nicht so richtig in diesem Comedy-Kontext. Ja. Ich nehme ihm voll diesen Action-Star ab und diesen Hau drauf und diesen Drogendealer, alles cool. Aber hier so dieser lustige, so ein bisschen verpeilte und der nicht so richtig auf die Reihe kriegt, dieser Charlie, dieser DJ und so, das ist irgendwie komisch, Idris Elba in dieser Rolle.
Okay.
Dann hast du die ganze Zeit diesen UK-House und diesen Two-Step à la Craig David, der irgendwie seit 20 aber Jahren nichts mehr.
Ich habe jetzt ein paar Fragen. Also zum einen, du sagtest, das wäre autobiografisch. Oder ein bisschen. Angelehnt, ja.
Angelehnt.
Das heißt, es spielt auch in der Zeit von damals.
Nee, spielt eigentlich in der heutigen Zeit.
Ach so, ja?
Ja, weil was ich gerade gesagt habe, dieser UK-House und dieser Two-Step, so Craig David, ja, Craig David trifft ihn ja sogar.
Aber das meine ich ja, Two-Step, Alter, das ist ja, also war ja schon eine Weile, ist ja schon eine Weile her.
So lange ist auch der Hit von ihm her. Weil der ist in dem Style.
Ja.
Der spielt halt einen 45-jährigen DJ, der hat versucht, wieder an seine alten Erfolge anzuknüpfen und an die Platte.
Okay, aber das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Er spielt sich also nicht in jung, sondern er spielt etwas selber in dem Alter, wie er
da war. Nee, er spielt sich nicht zu jung. Der wurde doch verarscht von den anderen DJ-Kollegen, so von wegen, was will denn der Opa hier und so hin. Und
ja, okay.
Also, weißt du, so, weil du hast jetzt diese Instagram-Generation und so, wo er halt nicht so klarkommt. Er ist halt nicht so Social-Media-affin und so und macht diese ganzen Hypes mit. Und deswegen wird er so von allen belächelt, wenn er irgendwie ankommt mit seiner Setlist und so und seinem Song, den er vor 20 Jahren mal rausgebracht hat, in so einem Secondhand-Laden. Irgendwie sieht er seine Platte und freut sich. Sagt so, hey, that's me und so und alle so, ja, okay.
Okay.
Das heißt, darauf reitet die Serie natürlich ein bisschen rum.
Es gibt dann auch kein reales Pendant zu seinem Schauspielerfreund und dessen Frau.
Nee, da gibt es, glaube ich, kein reales Pendant.
Okay.
Das sind einfach nur seine Homies und das sind die Eltern von der Tochter, die hier auch im Zentrum stehen. Und da hilft es natürlich nicht, dass sie auch nervt.
Okay.
Das ist so diese typische harmlose Serie, wo ich, dass du nur mal die Grenzen abstecken kannst. Das ist eine Serie, die ich mir auf dem iPad im Zug angucken würde. Mhm. Weil hier weiß ich, okay, die ist nicht mega, die ist nicht geil, ich brauche keinen Sound, ich brauche keinen Fernseher. Ich weiß, dass die absolut durchschnittlich sein wird. Mhm. alles, was irgendwie besser ist als diese Serie, würde ich mir niemals im Zug auf dem Laptop, auf dem Handy oder auf dem iPad angucken.
Ja.
Das sind so die Level, wo ich sage, Turn Up Charlie kann ich mir im Zug angucken. Da kann ich mal so die Folgen durchbingen und da habe ich nichts verloren oder kann ich so an mir vorbeirauschen lassen. Und das ist krass, weil die Regisseure, die hier die Folgen inszeniert haben, das sind die Regisseure, die auch bei Community tätig waren oder bei Little Britain. Also Serien, die wirklich Biss haben, so, weißt du, und wo der Humor teilweise unter die Gürtellinie geht und die ich extrem witzig fand. Also da ist Turn Up Charlie weit von entfernt, weil dazu ist hier alles viel zu harmlos und wirklich sehr, sehr schnell vergessen und ziemlich irrelevant.
Aber jetzt nicht per se scheiße.
Nicht komplett scheiße, aber schon so sehr harmlos und sehr seicht.
Mhm. Okay. Ja.
Also ich muss mich da schon wundern über die IMDb-Bewertung, die ist bei 7,0. Finde ich schon krass. Metacritic wiederum bei 46. Rotten Tomatoes bei einer 5,3.
Mhm.
Das Publikum ist hier wieder euphorisch mit einer 4,3 unterwegs von 5.
Ja.
Und vielleicht, weil sie nach einer Staffel abgesetzt worden ist, aber ich habe die Serie auch bei Letterboxd gefunden. Immerhin mit 153 Logs und da steht die bei 3,3.
Das klingt ja schon fast wieder zu gut.
Turn Up Charlie auf Netflix, ja.
Das ist jetzt gar nicht mal so einfach.
Das glaube ich, aber wenn du mich fragst, nicht der Rede wert. Also hast du nichts verpasst bei deinem ganzen Serienkonsum, dass du die mal nicht gesehen hast.
Ja.
So viel kann ich hier erwähnen.
Aber ich meine, du hast ja trotzdem durchgezogen, ne? So fandst du es ja nicht so scheiße, dass du gesagt hast, das gucke ich nicht weiter.
Ah, tricky. Ich sag 5. Mit einer 5 bist du einen Punkt zu hoch.
Shit, echt? Sogar nur 4? Ich habe noch zu 4,5 geschwankt, aber echt? Oh fuck, okay.
Glatte 4 für Turn Up Charlie.
Das war Griff ins Klo, na gut.
Ja, war nicht leicht, gebe ich zu.
Aber es passt von so den Grundvoraussetzungen, passt tatsächlich ziemlich zu meinem nächsten Projekt.
Mhm.
Weil das ist auch eine Serie. Das hat hoffentlich nichts Autobiografisches.
Okay.
Aber die Voraussetzungen waren ganz gut, weil so die Leute, die es gemacht haben, haben schon eine Menge Stuff gemacht, den ich wirklich gefeiert habe. Und eigentlich sind auch einige der beteiligten Leute vor der Kamera Leute, die ich enorm feiere. Also so, ne, war erstmal auf dem Papier alles super.
Mhm.
Von Apple TV Plus, 10 Episoden aus diesem Jahr, Loot.
Mhm.
Auf Deutsch Reich, Ausrufezeichen.
Reich.
Ja, gut. Also, dass bei Loot wahrscheinlich viele Leute in Deutschland mit durchschnittlichem Englisch irgendwie sagen, was ist das?
Lootpack.
Kann ich noch so ein bisschen nachvollziehen. Ja. Give me the Loot. Ja.
Hip-Hop-Fans wissen natürlich, was Loot ist.
Natürlich. Zweite Staffel ist schon in der Mache. Deswegen ist aber auch wenig überraschend. Ich glaube, Apple TV Plus hat noch wenig nach einer Staffel abgesetzt. Ne?
Das stimmt tatsächlich, ja.
Ja, und Creator des Ganzen, Matt Hubbard. Der Typ war halt auch für Parks and Recreation zuständig. Superstore, 30 Rock. Der Herr, der es mit ihm gemacht hat, Alan Yang, ebenfalls. Parks and Recreation, The Good Place. Also alles Serien, die bei mir wirklich gut wegkommen.
Mhm.
4 Regisseure haben diese 10 Episoden gemacht. Ganze 11 Autoren haben sich dem gewidmet. Und in den Hauptrollen sehen wir Maya Rudolph. Und Adam Scott ist, naja, es ist schwer, den als Hauptrolle zu bezeichnen, weil ich glaube, er taucht in 2 oder 3 dieser Episoden kurz auf. Deswegen, der spielt jetzt hier wirklich keine große Rolle. Aber Maya Rudolph ist hier die zentrale Figur. Sie spielt Molly Novak. Die ist unfassbar reich, weil sie durch ihren Mann, das ist eben die Figur von Adam Scott, John Novak, mit dem ist sie verheiratet und gleich in der ersten Episode kommt raus, dass der eine Affäre hatte und sie lässt sich scheiden. Kriegt eine Abfindung von schmalen 87 Milliarden Dollar.
What? Was für eine Summe, Alter.
Er ist so ein Tech-Guru, so ein Nerd, der unfassbar reich geworden ist mit seinem Stuff, den er entwickelt hat. Und ja, weil die verheiratet waren, nach 20 Jahren kommt dann die Scheidung und sie kriegt diese Abfindung.
Mhm.
Jetzt beschließt sie, sich wieder ihrer Charity-Arbeit zu widmen. Also die hat da so eine wohltätige Stiftung und will sich da wieder mehr engagieren, um wieder so Kontakt zur realen Welt herzustellen. Weil die war halt da in ihrer Milliardärs-Bubble, war halt nur mit irgendwelchen Privatjets und Yachten und sonst wo eigentlich am Chillen und war halt hauptberuflich, naja, die Frau von einem Milliardär. Er war halt dauernd irgendwie unterwegs und deswegen hat die eigentlich nur ihr Leben genossen mit ihren ganzen Bediensteten in ihrer riesen Mansion in L.A. und hatte ein gutes Leben. Und jetzt hat sie halt Bock, irgendwie wieder in Kontakt zur realen Welt zu treten und will das über diese Arbeit in dieser Stiftung machen. Und die Stiftung, die hat halt natürlich bisher ohne dass sie da eingegriffen hat, ganz gut funktioniert. Die setzen sich halt in verschiedenen Bereichen ein und können da so mal mehr, mal weniger was bewegen und werden aber halt von ihr gefundet. Und plötzlich taucht sie da auf und will mitmischen. Und da sind natürlich viele Leute erstmal so ein bisschen überfordert und ja, ist dann dieses Fish-out-of-water-Prinzip natürlich. Ja, dieser Trupp, der da diese Organisation führt, wird angeführt von MJ Rodriguez. Die Dame kennt man primär aus Pose. Da war die, glaube ich, doch auch schon mehrfach Emmy nominiert und so in Tick, Tick, Boom hat sie ja auch mitgespielt. Ganze 20 Credits, aber die ist definitiv, hat die einen gewissen Run, was wahrscheinlich schon auch viel mit der aktuellen Besetzungsstrategie zu tun hat. Ich finde die, ja, mir ist die ein bisschen drüber immer. Ich fand die auch bei Pose, also erst recht so in dramatischen Momenten, kippte das, finde ich, immer recht schnell in sowas, was für mich so ein bisschen Cringe-Faktor hatte. Aber ja, die ist gut im Business und die spielt hier eben Sophia. Das ist eben diejenige, die den Laden da leitet. Und die ist hier halt so, ja, so ein harter Knochen, ne? Die ist sehr auf ihre Arbeit fokussiert und hat natürlich deswegen erstmal auch überhaupt keinen Bock auf Molly, weil die halt sagt, die hat überhaupt keinen Verständnis, kein Bewusstsein dafür, was sich in der realen Welt abspielt, was normale Menschen für ein Problem haben und deswegen hat sie halt keinen Bock auf die. Dann gibt es eine wichtige Figur, das ist so der Personal Assistant und irgendwie auch bester Freund von Molly, also eben Maya Rudolphs Figur. Der heißt Nicholas und wird von Joel-Kim Booster gespielt. Und das finde ich so krass, ey. Der Typ hat echt ein paar große Producer-Credits. Und schauspielerisch bisher eher kleine Sachen und unauffälliges Zeug gemacht. Aber er hat halt unter anderem Big Mouth produziert. Das war ja schon auch ein Erfolg. Und The Other Two war auch so eine Serie, die ich geguckt habe, weil es nichts Großes. Aber das ist eine ganz nette Figur. Weil der ist halt voll an ihren Larger-than-Life-Lifestyle gewöhnt. Und kümmert sich enorm um sie, aber hat halt deswegen auch immer gewisse Ansprüche und ist halt sehr bitchy und herablassend und ja, ist eine ganz coole Figur. Vor allem, weil der dann, bedingt durch diese Charity-Arbeit, der wird halt mitgeschleppt von Molly in diesen Laden, wo dann diese wohltätige Arbeit stattfindet. Und da ist er halt Howard konfrontiert und das ist die Figur von Ron Funches. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der spricht enorm viel, aber ich kann mir vorstellen, wenn du die Fresse siehst, hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Der macht, also ich kenne den ausschließlich aus Comedy. Und der hat eine sehr eigene Art zu sprechen. Und ja, die beiden müssen sich dann mehr oder weniger anfreunden. Und dann haben wir Ned Faxon noch. Der durchgehend, ja, Oscar-Preisträger, hallo. Und mittlerweile auch 107 Credits.
Und ja, der ist gut präsent geworden in den letzten Jahren. Ne?
Ja, ja, und der spricht auch wahnsinnig viel. Und also macht eben auch ganz viel hinter den Kulissen. Und ich meine, also gerade den Oscar hat er ja fürs Drehbuch. Und das ist schon eigentlich ein krasser Typ. Und der spielt hier so den harmlosen, beständigen Typen in diesem Büro. Und ja, das ist es zum Cast. Und das sehen wir hier über 10 Episoden und soll natürlich eine Comedy sein, aber Alter, das ist echt nicht groß lustig.
Oha, noch so eine.
Ja, hier machen ein paar Figuren, machen Spaß, aber ey, das ist mal Potenzial verschenkt, ey, wenn du siehst, was die hier so eben, was hier für Leute beteiligt sind, das kann auch wirklich nicht günstig gewesen sein. Also ich meine, bei Apple TV Plus, da sah noch keine Serie irgendwie billig aus oder so, dass man gesagt hat, das sieht nicht nach einem hohen Production Value aus. Das ist hier natürlich schon auch extrem, weil die natürlich ihren Milliardär-Lifestyle, den siehst du auch. Die Hütte, in der die hier ihr Haus erzählen, Das ist so eine Mega-Mansion in Bel Air. Die heißt, hat sogar einen Namen, heißt The One. So, und da steht auf IMDb, dass das die größte und teuer, das ist das größte und teuerste Haus in den USA mit 105.000 Square Feet. Das ist umgerechnet, Alter, das sind circa 10.000 Quadratmeter. So 21 Schlafzimmer, irgendwie Garage für 50 Autos und alles dran halt. So.
Da wollen wir auch mal hin, oder?
Ja, die wurde im März 22 für 126 Millionen verkauft.
126 Millionen.
Alter, ein Haus, was 126 Millionen kostet. Chill doch. Was geht denn ab?
Das ist eine Menge, ja.
Alter, Alter. Das ist so absurd.
Mir würde ja eine Million schon reichen.
Überleg mal, also, ja gut, da kannst du in Berlin auch nicht wirklich groß für bauen, aber 126 Millionen, Alter, was geht denn ab? Für, ja, für ein Haus, in dem ein Mensch lebt, Alter.
Also. In dem ein Mensch lebt. Ja.
Ja, gut, also kommt ja noch dazu, ne, dass sie dann, ist, sie ist ja wirklich allein mit Bediensteten dann. Mhm. Das ist halt eine riesen Butze. Naja, aber eben, also ich fand's wahnsinnig harmlos und bestenfalls durchschnittlich.
Obwohl du Fan bist von Maya Rudolph und von einigen anderen aus dem Cast.
Ja, deswegen, es gibt dann auch, gibt schon so ein paar Maya Rudolph-Momente, aber ey, gerade wenn du die anderen Sachen von ihr kennst und sie von SNL kennst und so, Alter, ist das harmlos hier. Mhm. Also, weil am gewissen Punkt ist sie dann, lernt sie so einen Typen kennen, so einen Franzosen, der sich auch in so Charity Work engagiert und der entwickelt so eine Maschine, die Abwasser filtert und daraus Trinkwasser macht und die präsentiert sie dann auf so einer Convention, wo es eben darum geht, andere Investoren zu finden für den Kram, um das eben weltweit nutzbar zu machen. Und dann wird diese Maschine angeschmissen und sie muss das eben präsentieren und soll dann da draus trinken. Ja, also das Wasser, was dann da rauskommt, soll sie dann trinken. Und dann geht aber was schief bei diesem Säuberungsprozess und da kommt halt so eine orangene Pampe bei raus oder so eine braune Pampe. Und weil dann aber so viel Presse anwesend ist, muss sie die halt trinken. Und wie sie sich das Ding runterwirkt, das ist natürlich dann so ein Maya Rudolph-Moment, wie man ihn irgendwie kennt aus x anderen Sachen. Aber die sind wirklich, die kannst du an einer Hand abzählen. Also ist so schade. Na, also ich, klar, ich brauche jetzt nicht immer wahnsinnig viel Slapstick-Comedy, aber das ist halt insgesamt so fucking harmlos. Und ich war dann echt überrascht, weil der Metascore ist hier bei 65, was nun wirklich nicht scheiße ist. Und ich habe mir dann so ein paar Kritiken durchgelesen und finde es echt krass, was da manche Kritiker drin sehen. Also.
Nicht ein Kritikerliebling, ja?
Naja, Liebling wäre übertrieben, weil es sind nicht alle, wie gesagt, das Metascore ist bei 65, das ist ja jetzt nicht nur gut, aber ja, ich finde das, irgendwie verstehe ich es nicht so ganz, weil eben, ich fand es wirklich wahnsinnig harmlos und ich glaube sogar, dass meine Punkte hier noch ein bisschen die Liebe zu einzelnen Leuten repräsentiert, weil das ist unterm Strich, es ist wirklich lame. Ja. Mal gucken, ob ich da, also da gucke ich in die zweite wahrscheinlich dann wirklich höchstens aus Mangel allen alternativen Comedies rein.
Klingt da nicht so prall.
Nee, ist es auch nicht. Deswegen keine Empfehlung. Ja, die Punkte. 6,5 auf IMDb. Eben passend dazu der Metascore von 65 auf Rotten Tomatoes, 6,9 von der Kritik, Publikum 3,3. Und jetzt du.
Gut, pass auf. Konsequenterweise klingst du eigentlich genauso wie ich gerade bei Turn Up Charlie. Demnach vermute ich, müsstest du auch bei einer 4 sein, wie ich bei einer 4 bin und tippe auf eine 4.
Mhm. Ich habe aber schon auch dazu gesagt, dass meine Punkte hier wahrscheinlich dann noch ein bisschen die Liebe zu einzelnen Leuten repräsentieren und also, dass die unterm Strich wahrscheinlich schlechter ist, als wo ich jetzt hier gelandet bin. Ich bin bei 5,5.
Oha.
Mhm.
5,5, okay. Na gut.
Na gut. Ja.
Eieieiei.
Ja, wie gesagt, für Maya Rudolph habe ich eine Menge übrig, ey, aber das ist, oh Mann, das ist so schade, dass das nicht geiler ist. Das ist hart Potenzial verschenkt, ey.
Also eine Comedy-Serie, von der du sagst, dass sie nicht lustig ist, dass die noch auf 5,5 kommt, ist schon hart, weil damit hat sie ja irgendwie ihr Ziel verfehlt, so, weil eine Comedy, die nicht lustig ist, finde ich ja immer.
Naja, aber das hattest du doch auch gerade.
Ja, deswegen ja auch nur 4, weil nicht lustig.
Aber wenn sie ihr Ziel komplett verfehlt, ja, aber das ist ja, das meine ich ja, man kann sich das ja trotzdem angucken, aber es ist halt nicht lustig.
Okay, na gut. Angucken kann man sich theoretisch auch eine Litfaßsäule.
Ja, je nachdem, was da dran klebt, könnte das auch lustig werden.
Je nachdem, was da dran klebt, okay.
Ist halt die Frage, wie lang.
Ja, eine Litfaßsäule ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ich meine, nur angucken kann man sich auch...
Nein, aber wenn ich sage, also ich kann mir das angucken, dann bedeutet es ja schon, ich hatte keinen Impuls, das sofort auszumachen.
Okay. Ja, ist krass. Also 5,5 habe ich dich jetzt absolut nicht geschätzt. 4,5 habe ich jetzt noch tendiert, aber... Aber gut, okay. Passiert.
Ja.
Dann gucken wir mal, was die letzte Rezension dann hervorbringt an Punkten. Weil ich habe mal hier aufgerufen. Wir stehen bei den regulären Episoden tatsächlich gerade bei einem 2:2.
Naja, schön.
Und bei den Supporter-Episoden stehen wir gerade bei einem 1:1. Spannend. Spannend.
Nicht, dass es irgendjemanden interessieren würde, naja, aber...
Es interessiert keinen, aber es ist noch alles drin.
Noch ist alles drin, sehr schön. Okay, das heißt, wir kommen jetzt schon zu unserem gemeinsamen Film, ne? Den zweiten.
Genau, wir kommen zum gemeinsamen Film und grüßen Nils ein zweites Mal in dieser Episode, denn auch der ist von ihm.
Mhm.
Zufälligerweise beide in einer Episode. Ja, und hier haben wir eine klassische Indie-Produktion aus dem Jahr 2014 namens Violent.
Ein kanadischer Film,
mhm,
der komplett in Norwegen spielt und deswegen auch auf Norwegisch ist.
Genau, norwegische Schauspieler, norwegischer Film, ab und zu wird mal Englisch geredet.
Ja.
Korrekt.
Aber eben Regisseur und Autor des Ganzen, Andrew, jetzt wie heißt der Herr? Huculiak? Weißt
bewegt
du das?
Bewegtfinderlausen.
Oder so.
Bewegtfinderlausen.
Der Herr ist eben Kanadier und Musiker primär. Mhm. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Drummer bei We Are The City.
Mhm.
Und hat mittlerweile ganze 8 Credits, aber eben das war so sein Langfilm, der eigentlich auch als Begleitfilm zum Album konzipiert war.
Ja. Dementsprechend auch, wie sich's anhört, eine sehr kleine Produktion, in 13 Tagen abgedreht, kleine Crew, schwierige Verhältnisse. Ich habe gelesen, dass sie teilweise zu Fuß das Equipment geschleppt haben und so. Mhm. Also,
ja, aber wirklich kleine Crew, also so eine Handvoll Leute, ne?
Ja.
Jetzt nicht irgendwie klein 20 oder so, sondern halt
wirklich klein.
Die Leute vor der Kamera und irgendwie 2, 3 dahinter, mehr nicht.
Mhm.
Deswegen ja, Equipment selber schleppen und so, alles selbst, schon irgendwie geil.
Klingt schon ein bisschen nach Studentenprojekt, so ein bisschen.
Total.
Ja.
Ja. Aber eben, also war auch nicht größer konzipiert und sollte eigentlich eben nur so ein bisschen eine Visualisierung von dem sein, was sie mit dem Album erzählen wollen.
Mhm. Dementsprechend auch das Drehbuch zu viert geschrieben. Mit dem Bruder, glaube ich, und noch 2 anderen.
Mhm. Siehst du, da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, ob das Leute aus der Band waren.
Na, gute Frage, ob das vielleicht die Band ist.
Mhm.
Wäre eine Variante, ja. Warum das 4 Drehbuchschreiber sind, gute Frage.
Ja.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich jetzt das mal wieder einer der wenigen Fälle, finde ich, wo ich diese Dinge gerne davor gewusst hätte.
Mhm.
Weil ich bin natürlich mit einem anderen Mindset daran und habe eine Weile gebraucht, um zu blicken, also wo der Film mit mir hin möchte.
Das ist natürlich ein interessanter Tipp, den du mir gegeben hast, weil du den Film schon gesehen hast, bevor ich ihn gesehen habe.
Ja.
Und du zu mir gesagt hast, pass auf, nur ein kleiner Tipp, willst du ihn hören? Ich meine, so schieß los. Und dann hast du gesagt, das ist einer der Filme, die du einfach auf dich erstmal wirken lassen solltest, anstatt groß drüber nachzudenken. Und mit dem Tipp bin ich da auch reingegangen und habe mir das zu Herzen genommen, als du das gesagt hast.
Mhm.
Insofern war ich da natürlich ein bisschen mehr vorbereitet als du. Und das hat geholfen, kann ich sagen.
Ah ja, okay.
Ja.
Hm. Ja, deswegen war das so ein bisschen ein Ritt. Also der wurde zum Ende hin dann irgendwie immer besser.
Mhm.
Am Anfang dachte ich halt wirklich, what the fuck?
Okay.
Also, weil wenn du nicht weißt, was der Film beabsichtigt, dann, selbst wenn du versuchst, das auf dich wirken zu lassen, hast du natürlich ja auch eine Handlung, die dir erzählt wird. Man versucht, der zu folgen und das führt dann aber irgendwie ins Leere.
Ja.
Und das kann natürlich frustrieren und ich bleib dann dran und denke mir so, okay, das, irgendwas werden die sich schon bei gedacht haben. Und gegen Ende setzt sich's dann auch zusammen, aber bis dahin hat man eben schon eine Menge Frust hinter sich gebracht, also ging mir halt so.
Aber müsste der da nicht so im Nachhinein mit dem Abschluss und mit dem näher drüber nachdenken dann noch nachwirken, dass du sagst?
Tat er ja auch. Und deswegen war das so tricky, hier Punkte zu vergeben, weil ich möchte ja bewerten, wie viel Spaß ich an dem Film hatte und wie gut ich das dann alles insgesamt fand. Mhm. Aber ich finde, da spielt halt krass mit rein, dass wenn man das eben im Vorfeld nicht weiß, das war eben auch hier nicht unanstrengend, das zu konsumieren.
Okay.
Weil ich habe halt wahnsinnige Längen empfunden zwischendurch. Und es hat einfach sehr lange gedauert bei mir, bis sich das so zusammengesetzt hat. Und ja, dann abschließend, danach dachte ich schon so, okay, krass. Dann okay, dachte ich so, eigentlich wäre es jetzt clever, den nochmal zu gucken, so, weil ich jetzt weiß, was er mir erzählen möchte. Mhm. Aber da hatte ich dann natürlich erst recht keinen Nerv, weil wie gesagt, ich habe ja schon eine Menge Längen wahrgenommen. Und der geht eine Stunde, 42 Minuten. Und das ist schon im Grunde, also jetzt mal gemessen an dem, was tatsächlich passiert in dem Film, ist das wirklich lang. Mhm. Findest du nicht?
Nee.
Okay, interessant.
Weil ich kann es nur so sagen, wie es ist, halt, es hat geholfen, was du gesagt hast. Mhm. Und so bin ich da rangegangen. Und ich habe da Parallelen zu Tree of Life gesehen. Der hat eine wesentlich längere Laufzeit hat und der genauso wie dieser Film funktioniert. Du musst ihn auf dich wirken lassen.
Ja, fuck, ich hab's geahnt.
Du musst es halt fühlen, du musst die Bilder halt erstmal aufsaugen und dann im Nachhinein macht das Ganze halt Sinn, wenn die Kapitel dann zusammengefügt werden. Und das hat geholfen und deswegen fand ich ihn zu keiner Minute zu lang.
Oh, das ist so krass, Alter, weil ich habe im letzten von diesen 5 Kapiteln habe ich realisiert, ich so, ach, okay,
worauf das hinaus will.
Das ist so ein Tree of Life Ding und ich dachte so,
genau.
Fuck, ich hab's verkackt.
Naja gut, du kannst ja nichts dafür, weil du weißt ja nicht, dass es so ein Tree of Life Ding ist. Aber.
Ja, aber dann dachte ich natürlich so, ah Mann, nein, ich habe verpasst, also weißt du, was bis dahin stattgefunden hat. Also verpasst natürlich nicht, weil ich habe es ja gerade gesehen, aber ja, halt klar. Dieses Wirken-Ding, das hat natürlich nicht im gleichen Ausmaß funktioniert. Und deswegen, das war tricky hier, Punkte zu vergeben, Alter.
Abgefahren. Also vielleicht können wir die Story zusammenfassen. Im Großen und Ganzen, ohne zu spoilern, ohne jetzt ins Detail zu gehen, sehen wir hier die Erlebnisse von einer jungen Frau namens Dagny. Die wird auch von der gleichnamigen Dagny Bucker-Johnson gespielt oder Johnson. Mhm. Die hat 29 Credits, hat aber auch so 4 Episoden Vikings gespielt. Also müsste man schon das skandinavische Kino ein bisschen sich auskennen, um die Dame schon mal gesehen zu haben. Und die lässt im Laufe dieses Films ihre Erlebnisse mit den 5 Personen rekapitulieren, die sie als Person halt am meisten geliebt haben. Und das ist auch recht konsequent, weil da ist zum Beispiel auch ein pädophiler Psycho dabei zwischen diesen Personen, weil der gehört halt auch zu den Personen, der halt...
Ach, ist witzig, dass du den dann gleich als Pädophile abstempelst.
Naja, als er von ihrer Kindheit geredet hat und wie lange er schon in sich verliebt ist und so, und er ist ja wesentlich älter als sie, das war dann schon dieses Pädophile, wo ich dann denke, boah, das ist irgendwie ist das creepy, was der hier macht.
Also, dass der Typ creepy ist, steht außer Frage.
Ja, aber es gibt ja einen Dialog zwischen den beiden, wo er halt erzählt, wie lange die sich kennen und wie alt sie halt war, als er sich zum ersten Mal, als er gesagt hat, so ja, und ich fand dich schon damals so toll und so, und das ist schon sehr fragwürdig. Also. Aber auch von dem wird halt berichtet. Und weil du meintest auch so Pacing und dass du so Längen drin hattest.
Ganz kurz, übrigens der einzige Moment, den ich schauspielerisch nicht gut fand in dem Film, dieser Dialog.
Den fandst du schauspielerisch?
Wo er im Auto ausflippt.
Den fandst du nicht gut?
Ja.
Wow, okay.
Das fand ich drüber.
Das fand ich,
fand das sehr gedrückt.
Okay.
Ja, okay, erzähl weiter.
Das fand ich unangenehm.
Nee, also die Stimmung hat trotzdem funktioniert. Ich meinte jetzt das, was er da gespielt hat.
Okay, fiel mir nicht auf weiter. Also ich fand auch diese Szene, fand ich, also auch was danach passiert ist und so, fand ich groß. Mhm. Das Einzige, was ich vielleicht auf die Minusseite aufzählen würde, ist jetzt nicht, dass der Film an sich Längen hat, sondern er legt die Gewichtung manchmal auf zu sehr auf ein bestimmtes Kapitel von diesen 5. Ich finde, dass manche Sachen zu kurz kommen und andere Sachen, wie zum Beispiel mit diesen Pädophilen, ist, glaube ich, das längste Kapitel von allen.
Ja.
Dem wird zu viel Raum gegeben. Da, finde ich, hätte man das Ganze ein bisschen anders auswiegen sollen. So, das hätte ich halt interessanter gefunden. So, manche Sachen werden halt mehr angerissen oder kurz mal abgehandelt. Mhm. Und diese Szene zum Beispiel oder diese Szenerie um diesen Typen geht halt extrem lang. Ich fand zum Beispiel auch die Szene zwischen ihr und dem Großvater, finde ich großartig. Da hätte ich mehr von gesehen.
Das war das beste Kapitel, Alter. Das hat mich richtig erwischt. Ey, das war der Moment, wo es Klick gemacht hat. Im letzten von 5 Kapiteln, Alter.
Naja, gut.
Ja, ich glaube, was man noch erwähnen muss, diese 5 Erinnerungen an diese Menschen, die sehen wir, weil es ein tragisches Ereignis gibt. Mhm. Wo nicht so ganz klar etabliert wird, was es ist.
Ich würde mal sagen, man checkt es irgendwann.
Findest du, man checkt genau, was da passiert?
Also an einer Stelle war mir das klar und das ist...
Oh, sollen wir ein Spoiler-Ding aufmachen?
Das ist halt das ist auch der letzte Film. Insofern bietet sich an, dass wir ein Spoiler-Kapitel machen. Da können wir ein bisschen freier drüber reden.
Ja, sollen wir das machen?
Ja.
Okay.
Dann machen wir das. Mhm. Spoiler für Violent an dieser Stelle. Ich notiere mir hier den Timecode. Mhm. Und dann können wir drauf losreden. Und alle, die nicht gesehen haben, also die sollten hier definitiv auschecken, weil da tut ihr euch keinen Gefallen, denn diesen Film, was Lee gesagt hat, nehmt euch den Tipp zu Herzen. Denkt ja nicht so krass drüber nach, sondern lasst den Film auf euch wirken und dann am Ende zieht ihr einen Strich und macht halt ein Fazit, weil das ist wirklich einer von diesen.
Hm. Ja.
Film.
Auf jeden. Also, erzähl. Du findest, man sieht, also ich finde, es ist klar, dass sie sterben wird.
Ja.
Weil das wird mehrfach thematisiert, dass auch mit ihrem Opa und ich glaube anderen Leuten, dass das so der Moment ist, wenn du stirbst, dass du quasi die Erinnerungen an die Menschen, die dich am meisten geliebt haben, nochmal vor dir siehst. Deswegen ist das dann eben jetzt hier so ihr Lebensflashback im Grunde, ne? Weil sie stirbt. Mhm. Aber wodurch stirbt sie?
Durch die Explosion von dem Turm.
Okay.
Was dieser Typ praktisch, und als dieser Typ diese Ausführung macht und sagt so, komm mal her, ich zeig dir mal etwas so. Und er ist ja immer einer, der sie so ein bisschen fasziniert hat, weißt du, wo sie denkt hat so, also.
Welchen Typ meinst du?
Na, ich meine diesen, der so ein bisschen autistisch anmutet, so, der ihr praktisch das zeigt, dass hier, der so ein bisschen verschwörungsmäßig diesen Turm da beschreibt und so, und dass der in die Luft fliegt, weil er hat rausgefunden, dass das und das jetzt demnächst passiert.
Das ist doch der Freund ihrer besten Freundin, oder?
Der Freund ihrer besten Freundin.
Oder der Mitbewohner ihrer besten Freundin. Ich weiß, konnte nicht so richtig begreifen, ob das der Freund ist, mit dem sie ursprünglich vorhatte, nach Stockholm zu ziehen, oder ob das nur der Typ ist, der gerade bei ihr wohnt.
Ich habe das schon so gesehen, dass das der Freund von ihr ist. Aber ich glaube, dass sie nicht mehr zusammen waren, im Zeitpunkt, als sie sich nochmal ein zweites Mal wiedersehen.
Ah, okay.
Also da, glaube ich, ist die Freundin halt nicht mehr in the picture, weil die war ja dann gar nicht mehr zu sehen, sondern glaube, die wurde verlassen von ihm.
Ah ja, von ihm verlassen?
Ne, von ihm. Also sie hat ihn verlassen,
okay. Richtig. Aber ja, der Typ, der kaum schläft und halt diese krassen Verschwörungstheorien hat und so.
Richtig. Und dann dachte ich, warum etablieren die jetzt diese Szene? Und dann habe ich eins zu eins zusammengezählt und dachte, okay, das ist ihre Todesursache. Mhm. Da wird gerade geforscht, wie sie stirbt.
Okay.
Mhm. Da fliegt nämlich alles in die Luft, was irgendwie in diesem Umkreis von diesem Turm ist.
Ich habe das auch so verstanden. Mir war aber nicht bewusst, ob das wirklich klar etabliert wird, wodurch sie stirbt.
Ja, da bin ich mir sehr sicher, dass das heißt, weil das würde natürlich auch Sinn machen, weil auch andere Leute umkommen, weißt du, in diesem Umkreis, also es muss ja irgendein Unfall passieren, weil die haben ja verschiedene Jahrgänge. Das ist ja nicht so, als hätten nur irgendwie ihre Großeltern sterben oder so, weißt du, sondern das sind ja.
Ach, Moment mal, du glaubst, dass die Leute, die wir hier sehen, dass die auch alle gestorben sind?
Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, dass da fliegt alles in die Luft, in diesem ganzen Umkreis. Das heißt, alle, die hier etabliert worden sind, nicht nur sie. Ach so, alle sterben.
Das glaube ich nicht, Alter.
Glaubst du nicht?
Nee.
Bin ich schon der Meinung. Weil so wie er das erklärt hat und so weiter, kann keiner überleben in diesem Umkreis.
Ja.
Und da, wo diese Häuser sind und wo, er hat ja so einen Blick auf diesen Turm gehabt, weißt du?
Ja.
Das sind ja so Sachen, also.
Okay.
Ich bin schon der Meinung, dass da keiner überlebt
hat. Das wäre natürlich ein krasser Zufall, dass die fünf Menschen, die sie am meisten geliebt haben in ihrem Leben, dann auch ausgerechnet zum gleichen Zeitpunkt sterben wie sie.
Ja, klar.
Okay, habe ich nicht so verstanden. Ich weiß auch nicht, ob das eine Rolle spielt tatsächlich.
Ja, ja, in erster Linie geht es natürlich um sie.
Es sind ihre Erinnerungen und es ist eben ihr Flashback an das Leben, was sie geführt hat.
Genau. Und audiovisuell ist das auch richtig groß, wie ich finde.
Und wer sind denn, sollen wir die fünf Menschen mal aufzählen? Das ist anfangs ihre Schwester.
Ja.
Ne, ihre nächste kleinere Schwester. Dann ihre beste Freundin.
Ihre beste Freundin, die dann wegzieht.
Dann ein Typ. Also dann dieser Typ, bei dem sie arbeitet und wohnt im Grunde. Weil sie geht dann nach Bergen.
Genau, sie geht nach Bergen und kriegt dann eine Stelle in einem Laden, wo sie auch eine Wohnung irgendwie gleich um die Ecke hat.
Genau, das hat ihr, ich glaube, ihre Mutter hat ihr das abgecheckt, weil das eben wohl ein alter Freund der Familie ist.
Genau, die kennen sich halt auch so.
Und der stellt sich dann als creepy raus, das ist der vierte und dann der Opa. Ach nee, Quatsch, dann, das war der dritte, dann gibt's diesen Andrew.
Ja.
Und dann den Opa.
Genau, das sind die fünf.
Ja, auch in der Reihenfolge. Und es gab vieles, was ich an dem Film gemocht habe, aber eben dann auch wirklich, hatte ich Schwierigkeiten, da reinzukommen und fand eben einiges sehr lang. Mhm. Was halt eben rückblickend dachte ich so, ja, okay, fuck. Also, weil es sind ja auch zum Teil wirklich schöne Bilder und es hat natürlich auch was sehr Traumähnliches in vielen Momenten. Mhm. Was ich wiederum sehr mochte, war dieses Stilmittel, was Herr von Trier auch gerne benutzt, dass du zwei oder mehr Menschen siehst, die einen Dialog führen. Oftmals hat das was sehr Intimes, weil du hörst den Dialog sehr nah. Mhm. Und dann wird geschnitten und du siehst die beiden irgendwie in der nächsten Situation. Also, keine Ahnung, jetzt lagen sie eben noch im Bett und haben gesprochen und dann sitzen sie aufrecht im Bett oder am Tisch oder sonst was. Und der Dialog, den du aber gehört hast aus dem Bett, der geht weiter. Mhm. Dass eben der Dialog weitergeht, obwohl die schon weitergeschnitten haben. So. Das Stilmittel, das wurde hier mehrfach eingesetzt und das mag ich tatsächlich. Und das eben kenne ich halt von Trier und sowas.
Der Vergleich zu von Trier ist allgemein sehr gut, weil ich finde auch die Soundkulisse erinnert sehr an ihn. Dieses, also teilweise, was ich nicht mochte, ist dieses Klaviergeklimper, so, was du als Score eingesetzt hast, aber teilweise hast du auch so einen monotonen Basston gehabt, der sich dann steigert, der dann natürlich Böses ankündigt, so, wo es so unterschwellig. Und das ist für mich so Melancholie auch gewesen, so, weißt du, so vom Soundteppich.
Erst recht mit diesem Unterschneiden von Bildern, die erstmal vermeintlich nichts damit zu tun haben, dass du dann irgendwie halt unter Wasser diese Steine siehst oder,
genau.
Oder irgendwie schwebende Möbel über den Häusern und so.
Ja, oder die Menschen an sich über ihren Häusern dann schweben und so eine Sachen, ja.
Deswegen, ja, das hat was sehr Traumähnliches und...
Definitiv, ja.
Ja, man muss das anscheinend auf sich wirken lassen. Jetzt, wie ist das denn? Das hat funktioniert, du konntest das alles auf dich wirken lassen und du fandst es super.
Ich fand's mega.
Ja?
Ich fand's richtig gut und der hat sogar noch nachgewirkt, dass ich danach dachte, okay, irgendwie war das schon ganz schön krass, ey. Also du ziehst dir diesen Film rein und dann im Nachhinein denkst du schon, das ist schon wirklich ein krasses.
Das ist clever, ne?
Dafür, dass das in 13 Tagen gedreht worden ist und dafür, dass das hier keine großen Namen sind, haben die hier schon wirklich einen deepen Shit hingelegt und ich mochte
es den. Ist halt das... Der ist ja filmisch, also auch wenn er schön, manche Bilder sind schön. Ich fand nicht, also Kamera, bildsprachlich fand ich nicht alles schön, weil zum Teil, gerade so zum Beispiel im zweiten Kapitel war das, hast du recht viel so Wackelkamera, wo sie irgendwie vor ihr herlaufen oder so und es ist halt echt ein Gewackle.
Das aber fand schon ich, die Anfangsszene mit dem See, weißt du, was
auch die ist toll, ist? Wo die in diesem Fjord kurz baden geht, ey, Wahnsinn. Sensationell. Mhm. Aber halt auch geile Landschaft, ne?
Ja, logisch.
Jetzt jedenfalls, ich fand das bildsprachlich eben nicht durchgehend schön, aber er macht, also hat an manchen Stellen lassen sich ganz coole Sachen einfallen. Es ist halt das Konzept, was geil ist. Mhm. Deswegen, ich glaube, dieser Film lebt enorm einfach von dieser Idee. Und dass es anscheinend funktioniert, wenn man es eben auf sich wirken lässt und es dann, weil es ist ja so eine Reflexion übers Leben oder die Bedeutung des Lebens, worum geht's im Leben und so. Es hat eben auch hier, deswegen dieser Vergleich zu Terrence Malick. Ich war ja dann ja auch im fünften Abschnitt, dachte ich vorher, okay, ja, Terrence Malick.
Ja, sie fragt sich ja dann auch so, habe ich alles richtig gemacht, so, weißt
eben,
du?
Eben, ja.
Das sind ihre letzten Züge, das sind die letzten Fragen, die sie sich stellt. Das ist schon krass, so, weißt du? Und das sind halt so die Momente, die an ihr vorbeiziehen, so. Und das ist und krass.
Es ist schon, deswegen fand ich es so clever dann im letzten Abschnitt, weil er baut ja ein bisschen was auf und der Opa erzählt dann ja Dinge, vermeintlich beiläufig, die aber eben bis dahin aufgebaut wurden und die dann halt fett einschlagen.
Genau. Ganz genau. Das sind schon Momente, wo ich dachte, okay, krass. Und dann sind auch noch richtig starke Dialoge zwischen dem Opa und ihr. So. Und du siehst halt so, dass wie krass der ihr an den Herzen liegt. Und auch so kleine Momente, wo sie zum Beispiel so an ihre, da hatte mich der Film so, nach 30 Minuten kommt so eine Collage oder so eine Sequenz, so eine Collage sag ich schon, so eine Montage, wo sie so an ihr Aufwachsen denkt. Und dann denkt sie so an ihr Haus, was abgerissen wird, zum Beispiel, wo ihre Großeltern drin gewohnt haben. Und die denkt irgendwie so, ja, da oben hing so ein Teil irgendwie an der Luft, an der Decke hing so ein Teil, was ihr nie bewusst geworden ist. Und jetzt denkt sie irgendwie an dieses Teil so, weißt du? Und jetzt denkt sie darüber nach, was das eigentlich sollte, so. Und genau so ist es, dass du dir teilweise Gedanken machst über Dinge so und denkst so, Alter, okay, was war das eigentlich? Und du, diese Erinnerung so an deine Großeltern, an das Haus, an irgendwelche Kleinigkeiten, an Gegenstände, an Ereignisse und so. Die hast du hier visuell halt in einem Film umgesetzt, was super schwer ist, das irgendwie filmisch zu zeigen. Aber ich konnte da gut relaten. Es war schon so, dass ich dachte, das ist so. Wenn du einfach über irgendwelche Erinnerungen aus deiner Kindheit nachdenkst, dann denkst du über irgendwelchen Gegenstand nach oder irgendeinen Scheiß, der in deiner Ecke war oder so. Und
aber ich glaube, das ist es gerade. Also halt jetzt basierend mit so einem Tod, auf so einem Tod sagen die, worum geht's eigentlich im Leben? Oder was macht dich als Mensch im Leben aus? Und das sind natürlich Menschenerinnerungen. Und das ist dann total spannend gemacht, eben wo die Erinnerung halt hingeht und was so hängen bleibt. Mhm. Und das finde ich auch, das Ding, dass man sich manchmal an Details erinnert und dann aber zum Teil auch gar nicht mehr an den Kontext, also geht mir natürlich vor allem so, das finde ich so krass. Also es ist schon echt spannend.
Definitiv. Und überleg mal, du nimmst dir dieses Thema und sagst so, wie kann ich das filmisch umsetzen? Was, wie herausfordernd das ist, weißt du, das irgendwie als, dass die anderen, die diesen Film sehen, das genauso begreifen und auffassen und so. Und das ist schon, ich kann verstehen, wenn dieser Film bei manchen irgendwie vorbeirauscht und wenn viele sich den angucken und denken so, Alter, das, was ist denn das für ein langweiliger Film? Aber es gibt auch den einen oder anderen, die werden hier die Genialität auf jeden Fall raussehen können, so, die den halt wirklich auf sich wirken lassen. So, und die werden hier ein krasses filmisches Erlebnis haben. Also, ist ein krasses Ding.
Und das halt wirklich absolut independent produziert für einen schmalen Taler. Das Ding hat 300.000 gekostet. Also
definitiv. Also mir fällt auch immer wieder auf, so, es ist jetzt auch eine kanadische Produktion zum Teil, aber alles, was so irgendwie diese skandinavischen Produktionen angeht, ich meine, du hast über The Innocence geredet, den habe ich noch nicht gesehen. Da lohnt sich schon ein Blick, Alter. Die haben wirklich eine Menge krasses Zeug rausgebracht in den letzten Jahren, ey.
Ja.
Das ist ein interessantes,
gerade von Nordeuropa, dem Typ, der Innocence gemacht hat, wollte ich mir jetzt auch mal, der hatte ja 2014 oder so, hatte der so einen Berlinale-Film, der Blind heißt.
Mhm.
Der klingt auch super interessant. Also, ja, bin ich voll bei dir. Da kommt super viel interessantes Zeug her. Und auch wenn das jetzt eine kanadische Produktion ist, du hast natürlich, sieht das nach einem skandinavischen voll. Film aus, weil eben auch die Gegend hier einfach eine große Rolle spielt.
Ja, die Natur, die Aufnahmen, die Kamera ist immer groß und das hat immer so ein bisschen so dieses Kühle, aber andererseits ist es auch so, es wirkt oft authentisch, also alles, was hier gezeigt wird. Du vergisst dann irgendwann, dass das ein Film ist, sondern du lässt diese Geschichte von dieser Dagny halt auf dich wirken. So.
Hm. Ich finde es auch cool, dass sie halt so normal aussieht. Ne?
Ja.
Also, dass das halt einfach so ein normales, süßes Mädchen ist.
Naja, auch so wie sie reagiert, ist eigentlich immer recht organisch. So.
Ja, die spielt das super. Wie gesagt, also genau. Schauspielerisch wirklich hatte ich nur diesen einen Moment, wo ich dachte, ah, okay, da hat er gepresst.
Okay.
War aber auch eine anspruchsvolle Szene. Also
ja, auch als dieser Typ,
kann man trotzdem
geil als er sie spielen. Letztendlich das erste Mal sieht, weißt du, und er fängt dann an zu erzählen so, und ja, ich kenne dich ja noch von da und so, weißt du, und da ist sie noch so voll fröhlich. Dann sagt er so, ja, und du hast immer noch diese schöne Nase, so, weißt du, die so sehr markant ist, die so nach oben geht, so diese Spitznase, so, weißt du, was für ihn vielleicht so neutral, niedlich klang, aber bei ihr schon so unangenehm.
Also den Teil hat er super gespielt.
Ja.
Dieses Unbeholfene, ja. Schüchterne, aber gleichzeitig Mörder-Creepy, macht er gut.
Mhm.
Ging es auch wirklich nur um die eine Szene.
Ja, ja, kein Problem. Ist ja auch verschmerzbar.
Ja, eben, also rückwirkend wirklich ein geiler Film. Ich kann den halt aber nicht wirklich nur hoch bewerten, weil ich jetzt hinterher verstanden habe, was das für ein toller Film ist, weil ich halt währenddessen echt meine Schwierigkeiten hatte.
Mhm.
Ja, ist tricky. Finde ich. Und natürlich ein bisschen schade, dass der mich erst im letzten Moment emotional erwischt hat.
Ja, ist wirklich ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite danke ich dir natürlich für den Tipp. Hat auch seine Vorteile, dass du was Filme angucken, Hausaufgaben, Auftragsfilme und lose öfter mal schneller bist als ich.
Ja, aber eben, das ist wirklich einer der wenigen Fälle, wo sich's lohnt, im Vorfeld zu wissen, was da geht. Und ich muss gestehen, ich habe natürlich jetzt auch Bock, mir das dazugehörige Album anzuhören.
Hm, das stimmt.
Hat mich ein bisschen neugierig gemacht.
Ja, das stimmt. Violent aus dem Jahr 2014. Danke, Nils. Hast du unseren Horizont erweitert? Habe ich natürlich sofort gecheckt, ob man den kaufen kann, ob es da ein schickes Mediabook gibt.
Und?
Den gibt es in keiner Form in der physischen, als physisches wirklich? Medium. Du kannst keine DVD kaufen, du kannst keine Blu-ray kaufen, du kannst ihn irgendwie bei iTunes streamen. Und das war's. Also du kannst den nicht ins Regal stellen, diesen Film. Und das ist schon traurig, dass man den nicht in einer großen, geilen Qualität in HD irgendwo ins Regal stellen kann, sondern
das ist ja krass, nicht. Echt?
Das ist echt schade.
Huh.
Ich hoffe, dass sich da irgendein Verlag mal erbarmt und diese kleine Perle mal irgendwie auf Scheibe rausbringt.
Mhm.
Ja. Ich würde ihn mir kaufen.
Das haben wir rausgehört.
Gut.
Ja.
Dann werden wir mal die Punkte nennen. Allzu viel gibt's nicht. IMDb hat eine 7,1 für Violent übrig. Es gibt keinen Metascore. Rotten Tomatoes gibt es auch nur eine Publikumsbewertung. Die ist allerdings sehr hoch. 4,7 von 5.
Mhm.
Und Letterboxd bei einer ansehnlichen 3,8.
Ja. Das finde ich halt irgendwie komisch. Weil 3,8, das ist ja schon gut, aber das bedeutet ja auch, dass viele Leute da einfach im oberen Bereich landen.
Mhm.
Und ich finde, das ist wahrscheinlich diese Sorte Film, wenn er dich emotional kriegt, dann ist man hier wahrscheinlich wirklich sehr weit oben mit den Punkten. Oder eben, er geht komplett an einem vorbei. Ich glaube, dass es wenigen Leuten so geht wie mir.
Das ist schon so ein Ding. Ich bin auch deiner Meinung. Den werden viele mit einem Stern oder so titulieren, weil sie sagen, was ist das für ein prätentiöser, langweiliger Scheiß?
Genau.
Und dann gibt es die sagen, Alter, mein Lieblingsfilm.
Ja.
Ab sofort. Und dazwischen das wenig. Und so kommen diese 3,8 wahrscheinlich zustande.
Mhm.
Glaube ich auch. Das ist nicht so ein 6-Punkte, 7-Punkte-Film, wo man sagt, war ganz nett.
Ja, eben. Glaube ich auch. So, jetzt fange ich an zu raten. Ich sag 9,5.
Ne, 9.
Okay, das war einkalkuliert. Das war jetzt tatsächlich so ein strategischer Tipp.
Ist, hat nachgewirkt. Wäre wahrscheinlich, direkt nach dem Film wäre es wahrscheinlich ein 8,5 gewesen. Mhm. Da wäre ich so bei diesem Attribut okay. Sehr interessant. Aber dann so mit einmal schlafen, dachte ich, da hat er sich schon die 9 verdient.
Hm. So, jetzt, ich kann halt wirklich nur dazu sagen, als Tipp vielleicht, ich habe im Nachhinein verstanden, dass das ein wirklich guter Film ist.
Okay.
Währenddessen ist es mir halt, hast du ja mitbekommen, mitunter sehr schwer gefallen.
Okay, das ist ja krass, das ist ja wirklich schwer jetzt, aber es klingt ja dann so, als wärst du dann doch sehr weit da unten.
Nee, weil also auch da wieder, ne, so, das ist jetzt natürlich unterm Strich trotzdem ein guter Film.
Okay. Die ist noch eine Menge halt so ein bisschen verloren gegangen.
Ja, ich habe jetzt halt, deswegen, ich habe ja gesagt, ich habe mich wirklich schwer getan, das zu bewerten, weil wie ist das, weißt du, wenn du über 3/4 oder im Grunde wahrscheinlich sogar 4/5 des Films dich fragst, Alter, was wollt ihr denn damit?
Also
und du dann im Moment, im letzten Ding realisierst du das und das wirkt auch.
Okay, das ist ja
und dann denkst du dir aber hinterher so, ah, okay, fuck, es ist verdammt clever. Und weißt du so, ich habe ja all das, was wir hier besprochen haben, das habe ich ja dann danach realisiert.
Ja, ja, klar.
Aber habe dann halt natürlich hinterher entschieden, okay, ist ein guter Film, aber um den wirklich, wirklich hoch zu bewerten, müsste ich ihn halt einfach nochmal jetzt mit dem Mindset nochmal gucken.
Also es ist eigentlich schon bang, dass du den bei einer Zweitsichtung höher bewerten würdest. Das ist schon,
auf jeden.
Das ist schon klar.
Auf jeden.
Okay. Ja, tricky. 7,5 sage ich.
7.
Eine 7.
Ja.
Okay.
Ja, weiß ich, war jetzt sehr, sehr schwierig.
Ja, war nicht leicht, war eine Herausforderung, aber gut. Ich scheue mich auch nicht vor Herausforderungen.
That's the spirit.
That's the spirit.
Ja.
Aber ich fürchte, ich habe dann verloren.
Ach so, ja, ich glaube, das hättest du aber auch mit einer Nullrunde. Warte mal, du bist jetzt bei 2,5 Miesen und ich bin bei 1,5 Miesen.
2,5 zu 1,5, na ja. Gut, okay, dann hätte das den Brat nicht mehr fett gemacht.
Nee.
Der scheiß Maya-Rudolph-Kack-Serien-Dingsbums.
Das war's, ja. Und bei mir der hier die Idris Elba-Nummer.
Na gut.
Aber Violent, also wirklich interessantes Ding. Würde mich auch mal interessieren, wie Nils darauf gekommen ist. Weißt du das vielleicht?
Nee, aber Nils scheut sich, glaube ich, nicht so, von ihm ist ja, hast du ja gesehen, Jean Darc, also der scheut sich nicht vor Filmen, die andere wahrscheinlich anstrengend finden würden. Von ihm war auch dieser The Swimmer, glaube ich, war auch von Nils.
Ach so, ja.
The Swimmer und ja. So eine Filme, weißt du, also der hat da schon eine interessante Auswahl. Oder dieser. Also,
wo gräbt der denn solche Dinger aus? Ey, da muss man ja auch wahrscheinlich irgendwelche absurden Listen durchforschen.
Gute Frage, Nils, kannst du uns ja mal mitteilen, wie du auf deine Picks kommst, das ist ja mal...
Ja.
Echt deepes Zeug, also da sind ja auf keine Blockbuster jeden. Zwischen. Das sind Filme, wo viele wahrscheinlich nicht von gehört haben, aber...
Nils ist einer von denen.
You are marvelously deranged.
Deranged nennt's die.
Ja, aber marvelously.
Ja.
Halt, nee, finde ich spannend, was der hier reinschmeißt.
Ist in der Materie drin.
Ja, eben, ist cool. Auf jeden. Ist geil. Du erweiterst unseren Horizont und wir danken es dir.
Ja, aber es ist auch eine coole Mischung von unseren Supportern, muss man mal sagen. Der eine schmeißt da ja die bekannten Sachen rein, der andere mal ein bisschen Horrorfilm, der dritte anspruchsvolles Zeug, also... Das wissen wir zu schätzen. Die Mischung macht's.
Mhm. Deswegen können wir an der Stelle gleich mal all denen danken, die uns da immer Filme beisteuern und uns eben auch finanziell unterstützen.
Ja, können gerne noch ein paar auf den Zug aufspringen, wer will.
Ja.
Gerne in den Linktree rein und dann bei Patreon und Steady mal monatlich ein paar Euro rüberschieben. Dann kriegt ihr auch Sonderepisoden, kriegt da Losmacht, kriegt da Auftragsfilme, wenn ihr wollt. Einiges. Tabelleneinsicht.
Ja. Könnt uns solche interessante Filme beisteuern.
Definitiv. Und wenn wir gerade bei den Supportern sind, dann können wir mal erwähnen, was wir vorgestern in der Sonntagsepisode rezensiert haben. Da war unsere Freundin Isa zum dritten Mal zu Gast. Und wir haben gemeinsam zu dritt über Requiem for Dream geredet.
Mhm.
Du hast über die Serie The Baby geredet.
Ja.
Ich wiederum habe über Ace in the Hole gesprochen, Reporter des Satans. Ein Billy Wilder-Klassiker mit Kirk Douglas. Der Film ist besser als der deutsche Titel, kann ich versprechen.
Mhm.
Und Isa hat Tage wie dieser mitgebracht.
Stimmt.
One Fine Day. Eine Romanze mit Michelle Pfeiffer und George Clooney. War wieder eine sehr lustige Episode.
Ja.
Also alle Supporter, die sich entscheiden, dieses 10-Euro-Paket zu buchen. Ihr könnt natürlich auch in sämtliche Support-Episoden reinhören, die davor erschienen sind. Also die sind jetzt nicht ab sofort, sondern auch rückwirkend könnt ihr da alles nachhören.
Ja. 116 Episoden an der Zahl.
Richtig. Also wir wissen zu schätzen, wir haben auch hier eine Menge Kosten nach wie vor mit dem Bash und allem anderen. Und wer will, kann auch gerne über PayPal da mal einmalig 10 Euro oder 20 Euro rüberschmeißen. Da kriegt ihr auch ein Los. Da werden wir uns auch mal revanchieren. Und das geht dann über bewegtbildbanausen@gmail.com.
Genau.
Wer da mal irgendwie ein paar Scheine übrig hat, auch kein Problem.
Oder da könnt ihr uns auch Feedback schreiben, wenn ihr unbedingt wollt. Aber das natürlich auch gerne auf Social Media und sämtlichen Podcatchern.
Sehr gerne.
Da kann man ja auch bewerten.
Feedback, Kommentare immer gern gesehen. So ein bisschen die Kommentarspalten beleben und natürlich auch eine Review hinterlassen bei iTunes, bei Spotify und überall, wo es geht, bei YouTube abonnieren und so weiter und so fort.
Das sowieso. Könnt ihr euch auch das Bash angucken.
Ja, die Banausen danken euch. Und dann sind wir fertig.
Sind wir.
Dann sehen wir uns Freitag wieder.
Richtig.
Oder hören wir uns zumindest Freitag wieder.
Genau das.
In diesem Sinne. Peace. Ciao.
Bewegt Bild Banausen.